Silemans, aber ich habe diese Situation noch nie gehabt. Wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf, weil die Mikros nicht funktioniert haben.
Alles gut, kann ja mal passieren.
Du hast mir aber vorher schon gesagt, ich darf dich Süli nennen.
Bitte nenn mich Süli, genau.
Ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass man ja den Vor- und Nachnamen sagen muss, weil ihr wählbar seid. Du hast aber gesagt, dass es nicht immer unbedingt Vor- und Nachname sein muss.
Ja, manchmal setzen sich auch Spitznamen durch. Ich glaube, das beste Beispiel ist bei uns die Sigrid Maurer, die alle unter Sigi Maurer kennen. Und ehrlich gesagt, mein Name wird sehr oft falsch ausgesprochen, wenn jemand versucht, Süleman zu sagen. Und ich glaube, dann tun sich einfach alle leichter mit Süli.
Süleman wird falsch ausgesprochen?
Okay. Ja, also oder sogar Zorba. Es ist recht interessant, wie oft das passiert.
Ja, bei Zorba wäre ich mir auch unsicher gewesen, muss ich sagen. Deswegen habe ich dich auch vorher gefragt, wie man es ausspricht.
Einfach Süli und gut ist.
Süli und passt. Meine Eltern haben mir auch den Namen Mohit gegeben, weil er einfach ist zum in Österreich eben, dass man ihn ausspricht. Wir haben gerade drüber gequatscht. Ich habe dir erzählt, dass ich gerade noch auf Urlaub war und deswegen ein bisschen durch den Wind bin. Eigentlich, was ich dir nur sagen wollte, ist, dass der türkische Kaffee eigentlich für mich jetzt österreichischen Kaffee ruiniert, oder zumindest den wir zu Hause haben, weil der so stark und gut ist, dass ich bin gestern nach Hause, mache mir einen Kaffee und denke mir beim ersten Schluck, das geht jetzt nicht.
Ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Ich kann das gar nicht bewerten. Ich trinke hauptsächlich Tee und Wasser, wenn es geht, aber Kaffee. Ich weiß nicht, mittlerweile gibt es ja auch diesen Kaffee-Fetischismus, wo man diese ich sehe immer wieder Videos auf Social Media, weiß ich nicht, irgendwelche wirklich argen Geräte mit irgendwelchen Bürsten und was auch immer. Ich glaube, gibt es einige Leute, die das sehr zelebrieren. Ich nehme mal an, du bist so einer.
Nein, okay. Also wir haben eine Siebträgermaschine, aber ich kenne mich Nüsse aus. Ist genau, ich liebe auch Rotwein, aber ich kenne mich Nüsse aus. Ich merke nur, wenn irgendwas sehr, sehr schlecht ist, dann fällt es mir auf. Ansonsten bin ich eigentlich
immer zufrieden. Solange es schmeckt, ist ja alles gut.
Eben, solange es schmeckt und wirkt, gilt für Kaffee und für Rotwein. Eben. Du bist bei den Grünen.
Genau.
Und auch in deiner Tätigkeit hier. Ich habe dich eigentlich angeschrieben aufgrund von, es ging um Social Media. Ich habe etwas über Social Media gepostet, auch etwas über den Frust, den ich halt verspüre darüber, dass wir meiner Meinung nach gewisse Dinge nicht umsetzen und sehr langsam sind. Du hast mir darauf geantwortet, dass es eigentlich sogar auf EU-Ebene Themen gäbe, die wir eigentlich nur anwenden müssten. Und ich habe dann gleich gesagt, hey, würdest du vorbeikommen? Und du warst gleich so, ja, klar, such mal ein Datum, dass es ein bisschen dauert, bis wir es gefunden haben. Aber du warst sehr, sehr offen, das freut mich sehr. Ich möchte aber zuerst eingehen, damit unsere ZuhörerInnen sich auch auskennen, einmal fragen, wie kommt man in die Politik? Wie war dein Weg?
Ich glaube, es gibt so diesen Masterplan nicht, wenn jemand sagt, er möchte in die Politik und er landet dann in der Politik. Es ergibt sich immer sehr oft und war bei mir genauso. Ich habe eigentlich ein recht schönes Leben in der IT gehabt, war zufrieden mit meinem Job und es war damals nach Ibiza, wo dann die Situation, innenpolitische Situation ein bisschen, wie soll ich sagen, unruhig war. Und da hatten wir eben die Neuwahl schon, die war schon angekündigt. Und ich wurde angesprochen von vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Partei, ob ich denn nicht einfach mal für eine Liste kandidieren möchte. Bei uns läuft das intern so ab, dass die Mitgliederinnen und Mitglieder bei einer Landesversammlung die Wahllisten erwählen. Also da kann man sich aufstellen, kandidieren und dann wird man gewählt oder eben nicht gewählt. Und ich war so in so einer Zwischenwelt, immer dachte, okay, auf welchen Platz kandidiere ich? Auf der einen Seite war ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg für mich ist. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, wie oft bekommst du die Chance, dass du das machen kannst? Und habe auf 3 kandidiert und es war quasi das aus damaliger Perspektive das Kampfmandat aus Niederösterreich.
Aber was heißt auf 3 kandidiert?
Also wir haben
inwiefern Kampfmandat?
Naja, viele der Abgeordneten im Parlament werden ja von den Bundesländern rausgewählt. Das heißt, es gibt in jedem Bundesland eine Wahlliste. Und je nachdem, wie viele Stimmen man in diesem Bundesland bekommt, gibt es eine Anzahl an Mandaten, die einer Partei zustehen. Und bei den Grünen war es eigentlich sehr oft so, dass sie aus Niederösterreich 1 bis 2 Mandate.
Also eher weniger im Vergleich. Genau. Halt, ja. Niederösterreich ist ja immer sehr ÖVP-lastig, ne?
Also sowieso ÖVP-lastig. Aber grundsätzlich war das dritte Mandat jetzt eher so ein kann funktionieren, muss nicht. Nach der Wahl hatten wir sogar 4 Mandate aus Niederösterreich 2019. Und so hat dann mein politischer Weg im Nationalrat angefangen. Aber ich war davor schon seit 2015 lokal im Gemeinderat bei uns in Niederösterreich, in einer kleinen Stadt, in Dresmauer.
Einfach aus eigenem Interesse warst du politisch aktiv oder wie hast du da einfach, hast du gesagt, ich melde mich interessiert und ich identifiziere mich jetzt mit den Inhalten der Grünen und deswegen fange ich bei den Grünen an?
Es war eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Die lokale Politik hat eigentlich angefangen bei uns gab es eine rot-blaue Koalition in der Stadt. Und was mich sehr gestört hat, war, dass es kaum konsumfreie Zonen für junge Menschen gab. Das heißt, wenn sich junge Menschen irgendwo angesammelt haben, war das immer ein bisschen so ein Problem. So auch für. Und dann haben wir gedacht, okay, das Problem kann man ja nur lösen, indem man vielleicht Alternativen anbietet und sagt, vielleicht ein Jugendzentrum oder wenn man jene Orte, wo sich junge Menschen aufhalten, dort vielleicht einen Mehrwert bietet. Und oft ist es in der Kommunalpolitik so, es gibt, da sitzen seit Ewigkeiten dieselben Personen drinnen, es sind dieselben Parteien. Und bei uns gab es die Grünen nicht. Und ich habe dann bei den Grünen in der Landeszentrale in St. Pölten angerufen und habe gesagt, hey, das war irgendwann so 2012, 13 herum, wen kann ich denn kontaktieren aus der Reismauer, damit ich da mithelfen kann? Und die haben mir gesagt, hey, da ist niemand dort, aber lass uns mal auf einen Kaffee gehen, lass uns mal drüber quatschen, vielleicht magst du das ja machen. Und ich, also ganz knapp vor der Wahl 2015, also der Gemeinderatswahl, habe ich dann quasi den Mut gefasst und habe gesagt, ich kandidiere jetzt selber. Bin herumgelaufen, habe Unterschriften gesammelt und am Ende hat es dann doch knapp gereicht. Und das war der erste Schritt quasi in so parteipolitische Politik. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor im Gemeinderat. Wir hatten jetzt vor kurzem die Wahlen erneut. Es macht halt unfassbar viel Spaß, weil du kannst lokal, wenn du an etwas arbeitest, in meinem Parlament hast du halt diese großen Themen und wenn du da etwas beschließt, dauert es in der Regel sehr oft, bis man das spürt. Und im Gemeinderat ist so, hey, du beschließt etwas, weiß ich nicht, ein Kindergarten soll ausgebaut werden oder eine Radbrücke soll gebaut werden, das haben wir vor kurzem gehabt. Und dann siehst du den Effekt eigentlich relativ schnell und das Feedback kommt dann auch recht rasch. Das heißt, die Radbrücke, ich bin großer Fan von der gewesen, aber die ist optisch, sag ich mal, interessant geworden oder für viele. Und dann gehst du mal einkaufen und dann wirst du darauf angesprochen mit, hey, toll, dass ihr Radbrücke gemacht habt, warum schaut denn die so komisch aus? Und da ist auch das Feedback ein ganz anderes. Und das ist auch für mich ein super Ausgleich zum Parlament oder zum Nationalrat, die Kommunalpolitik weiterzumachen.
Machst du auch weiterhin. Darfst du jetzt für dich selber dann entscheiden? Also erstens einmal, ich finde es richtig cool, denn du sagst halt damit, wenn du 2012 angefangen hast, und auch das Feedback eigentlich war, mach's doch selber, wenn du Lust hast. Ja. Jetzt nicht negativ gemeint, aber es war doch, wenn du Bock hast, dann engagier dich. Und du gesagt hast, ja, möchte ich machen. Das ist ja noch in einem Stadion, wo man auch noch nicht viel davon hat. Man ist noch nicht der Politiker oder die Politikerin, die viel Reichweite hat, die von irgendwem gefeiert wird, gewählt wird, gefollowt wird, sondern du machst es eigentlich nur aus eigenem Interesse in deinem unmittelbaren Umfeld, was zu bewirken. Und ich finde, das ist schon mal eine Eigenschaft, die ein Politiker oder eine Politikerin haben sollte. Bevor man noch, es ist ein bisschen Narzissmus, glaube ich, gehört dazu, ein bisschen sich selber, du musst dich selber zumindest auf Social Media sehen können oder in klassischen Medien sehen können, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Du musst von Menschen gesehen werden wollen, sonst wird es auch ein bisschen schwierig, aber im gewissen Grad. Darfst du aber jetzt dann auch selber entscheiden, dass du zum Beispiel auf Kommunalebene noch und im Nationalrat in beiden Bereichen aktiv bist?
Na, das ist kein Thema. Es gibt nur gewisse Regeln, ab wann man vielleicht beide Funktionen nicht ausüben kann. Wenn man zum Beispiel Mitglied einer Landesregierung wäre, also ein Landesrat wäre oder im Landtag sitzen würde, wäre es nicht möglich, dass du dann gleichzeitig auch im Nationalrat sitzt. Also es gibt es schon Grenzen, bei denen man beides machen kann, aber Gemeindepolitik, da funktioniert das schon mit dem Nationalrat. Und beim letzten Mal war es schon eine Entscheidung, muss ich sagen. Ich wollte das schon langsam abgeben und habe mir gedacht, okay, ich mache das schon seit 10 Jahren, seit 2015. Und das Schwierige ist bei der Kommunalpolitik öfter das Problem, dass du sehr schwer Leute findest, die Lust haben, sich so zu exponieren. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo sagst, du bist Wähler der Partei XYZ, du diskutierst vielleicht im Freundeskreis oder mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Aber in so kleineren Städten ist es so, wenn du dich quasi rausstellst und sagst, ich gehöre Partei XYZ an und stelle mich zur Wahl auf, dann bist du ein bisschen gebrandmarkt. Und viele möchten sich das gar nicht antun. Weil die denken sich, hey, ich lebe da jetzt gechillt, natürlich gibt es Sachen, die mich stören, aber möchte ich dann damit identifiziert werden permanent? Und oft ist es so, das sind die Menschen, die das Feedback oder die Auswirkungen der Politik, die man vielleicht im Parlament macht, zuerst spüren. Weil die sind greifbar, die siehst du überall im Gemeinderat. Und es kann sein, dass du im Gemeinderat in irgendeiner Kleinstadt irgendwo in Oberösterreich oder Niederösterreich bist und dann kommt jemand und fragt dich, hey, was macht sie eigentlich im Parlament? Und ich glaube, es ist echt schwierig, da auch immer Leute zu finden, die motiviert sind. Aber grundsätzlich auch beim Vereinsleben, ich schaue bei uns bei den verschiedenen Vereinen einmal auch rein, auch beim Fußballverein findet man mittlerweile sehr, sehr schwer Leute, die Lust haben, mit anzupacken oder sich das überhaupt anzutun. Ist halt schade, weil in Österreich gibt es sehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu bewirken. Mhm. Wenn man irgendwie die intrinsische Motivation hat, irgendwo anzupacken, gibt es schon viele Möglichkeiten. Man muss halt dranbleiben und es ist sehr oft sehr zach. Also ich kann mich erinnern, meine ersten Sitzungen im Gemeinderat, nachdem ich auch niemanden hatte, mit dem ich mich austauschen kann, weil ich der erste Grüne war, der dort im Gemeinderat eingezogen ist, man hat absolut keine Ahnung, um was es geht, mehr oder weniger, weil du bist politisch interessiert, du hast eine Agenda, die du mitnimmst, aber wie du einen Antrag stellst, keine Ahnung. Oder welche Formalitäten gibt es abseits der geschriebenen Regeln? Ich habe dann Schulungen besucht, habe mir die Landesgesetze angeschaut, die zu der Gemeindepolitik passend sind.
Schulungen gibt es dann von der Partei oder?
Von den Parteien, unterschiedliche. Das Ding ist nur, dass die Realität, die im Gemeinderat gelebt wurde, zum Beispiel sehr viele Abweichungen zu dem hatte, was du dann quasi trocken von den Dingen liest oder die Gesetze dazu anschaust.
Ist ja in jeder Branche so. Das ist ja also oder in halt vielen Branchen. Ja.
Und da ist schon, es macht dann schon Unterschied, ob du Politik anfängst bei größeren Parteien, weil da gibt es ja oft schon Strukturen, in die du reinwachsen kannst, wo du auch lernen kannst. Und dann hast du aber auch kleinere Parteien, wie zum Beispiel die Neos oder die Grünen, die auf kommunaler Ebene da gibt es doch andere Herausforderungen. Bei uns hat die SPÖ davor halt eine Koalition, also vor 2015 mit den Blauen gemeinsam eine Koalition gehabt, seit 2015 haben sie eine absolute. Und wenn du dort anfängst und andockst, gibt es quasi schon perfekte Strukturen, die aufgebaut sind, wo du reinleben kannst. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwo am Land draußen sagst, hey, wir haben keine Grünen, sondern nur ÖVP und SPÖ bei uns, ich möchte starten, ist das schon...
Stelle ich mir sehr undankbar vor. Also ich stelle mir so vor, man hat sehr viele Initiativen und wartet irgendwie drauf, dass man damit ein bisschen eine Anerkennung, die man sich als Mensch doch einfach wünscht, die wird ein bisschen dauern, bis man die bekommt.
Das dauert. Also es ist, man muss sich halt irgendwie... Man wird nicht von allen geliebt.
Ja.
Und das ist es im Politischen. Ist man bereit, für das einzustehen, auch wenn es erstens niemand interessiert? Das ist teilweise das Problem in dem Bereich, mache jetzt im Nationalrat bei uns bei den Grünen Digitalisierung, Netzpolitik, Datenschutz, künstliche Intelligenz und quasi den digitalen Rahmen. Das ist ein Politikfeld, das vermutlich jeden Menschen irgendwo betrifft, wo jeder Mensch irgendwie Berührungspunkte damit hat, aber es gibt null Öffentlichkeit dafür.
Du hast schon gesagt, wir haben im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben über die Folge heute und ich habe dir ja schon einmal gesagt, generell merke ich bei dem Podcast, mich interessieren politische Inhalte besonders aktuell. Und ich würde am liebsten wahrscheinlich 80% über politische Inhalte sprechen und 20% über emotionale. Gleichzeitig merke ich aber auch bei den Hörern und Hörerinnen, dass entweder emotionale Themen, auch tiefgründige Themen, aber auch Trash-Themen einfach besser funktionieren. Und da versuche ich auch die Waage zu halten und das zu setzen. Und dann hast du auch noch angemerkt, und ich habe mir darüber Gedanken gemacht dann, dass du gesagt hast, gerade die Themen mit Netzpolitik, Digitalisierung, Social Media kriegt noch weniger Öffentlichkeit oder sehr wenig Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen politischen Inhalten. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, aber dass ich mich damit auseinandersetze. Einerseits, ich habe einen Medienmanagement- oder medienwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe das in St. Pölten studiert und das hat mich halt sehr interessiert. Aber auf der anderen Seite, dass mich das überhaupt interessiert, wie die Entwicklungen hier sind, wie die Entwicklung einer Mediengesellschaft, der Medienlandschaft und dann auch von digitalen Medien und Social Media ist, hat damit zu tun, dass ich eben die Funktion als Stiefvater seit kurzem eher habe. Ich mache mir nicht, weil ich denke mir, ich bin sehr reflektiert mit den Inhalten, die ich konsumiere. Kann wahrscheinlich auch, weil ich mich mit Medienwissenschaft sehr stark und sehr interessiert auseinandergesetzt habe, mich jetzt wirklich interessiert, kann ich gut unterscheiden, welchen Quellen möchte ich vertrauen, welchen Quellen möchte ich nicht vertrauen, was ist für mich einfach nur Berieselung wie TikTok, Instagram und Co. Und ich kann auch damit leben, dass Menschen aus der Generation meiner Eltern das nicht können, eventuell, ja, weil sie einfach im Leben andere Sachen zu tun hatten, wie zum Beispiel einfach hackeln bis zum Gehtnimmer. Und jetzt in der Pension können sie vielleicht nicht so gut unterscheiden auf YouTube und Co. Aber es ist auch okay. Ich denke mir, eine gewisse Generation, denke ich mir oft, muss man anerkennen, dass es in Ordnung ist. Gleichzeitig ist es aber eigentlich die Hauptgeneration, die wählt. Das ist die Hauptgeneration, die und immer mehr. Wir haben immer mehr Menschen, die halt eher alt sind und immer weniger Menschen, die eher jung sind. Das sei dahingestellt, dass wir uns darüber Gedanken machen müssten. Ich mache mir natürlich Gedanken über meinen Sohn. Ich kann nicht kontrollieren, was er konsumiert.
Solltest du auch nicht.
Ich will, aber schau mal, meine Eltern konnten mich doch stundenlang vom Fernseher sitzen lassen, weil erstens wusste man es in den 90ern nicht besser. Und zweitens wir hatten nur ORF, wir hatten kein Kabelfernsehen. Und sie wussten zumindest, dass, okay, ab dem Zeitpunkt, wo Simpsons spielt, ist es für Erwachsene. Und bis dahin darf er schauen. Und ab dem müssen sie halt kurz überprüfen, was er schaut. Ne? Und dann soll ich lieber Hausübung machen.
Aber wie überprüfst du es jetzt? Oder sprichst du mit deinem Stiefsohn darüber?
Ich war ja jetzt mit ihm ein paar Tage auf Urlaub und ich habe ihm sehr, sehr, sehr oft darüber mit ihm gesprochen, dass, wenn ich könnte, würde ich ihm TikTok verbieten. Und ich habe es auch probiert über halt ein Family-Account, was wir am Telefon haben. Es hat aber nicht funktioniert. Und wir lachen drüber, wir wissen es beide. Ich spreche mit ihm darüber, welche Gedanken ich mir mache. Er ist sehr reflektiert und deswegen mache ich mir auch immer weniger Sorgen.
Was du kannst dir Zeit nehmen und du hast ja die Möglichkeit, vielleicht auch das besser bewerten zu können, wenn er zu dir kommt und sagt, hey, wenn er überhaupt zu dir kommt. Ich glaube, das Problem ist ja, dass viele Jugendliche gar nicht so den Draht haben zu den Eltern, das machen zu können. Und manchmal will man diesen Draht ja auch gar nicht nutzen. Ich meine, wir waren alle jugendlich, pubertär.
Ja.
Wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mit meinen Eltern über irgendwas zu reden und sagen, hey, was ist da jetzt los? Und kannst du mir das politisch einordnen? Und außerdem, wenn sie es eingeordnet hätten, das ist ja genau das Gegenteil gemacht.
Genau.
Und das ist, glaube ich, echt ein bisschen tricky, wie man da durchkommt. Aber umso mehr, da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Wo wärst du gelandet, wenn die Social Media Kanäle, die heute verfügbar sind, in deiner Jugend verfügbar gewesen wären?
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Lebensbahn, dass es ein bisschen schief gelaufen wäre bei mir, deutlich höher wäre. Ich glaube es wirklich. Also ich weiß, dass ich in Anfang der 20er sehr viel mich mit irgendwelchen Machern auseinandergesetzt habe. Ich muss um 5 in der Früh aufstehen und ich muss kalt. Ich dusche immer noch kalt. Es ist eine Sucht, die habe ich. Ich dusche morgens kalt und ich will immer noch um 5 Uhr morgens aufstehen. Aber ich akzeptiere auch, dass ich es nicht tue. aber immer noch im Schirm habe. Aber und ich habe immer noch, wenn du jetzt hier auf meinem Tablet schaust, die Bücher, die ich hier habe, das sind lauter Bücher, die eher ein narzisstisches Arschloch beschreiben.
Selbstoptimieren.
Genau, immer diese Sachen. Ja, ja. Und ich habe auch teilweise in meinen 20ern und da gab es kein TikTok und Instagram war auch nicht so ein Thema, da hat man höchstens Bilder was am Essen gepostet. Aber ich habe damals auch an sehr viele Verschwörungstheorien geglaubt und ich kann mich erinnern, irgendwann, da war ich schon im Masterstudium, das heißt zwischen 23 und 25, weil ich kann mich ans Studentenheim erinnern und in die Küche, in der ich gesessen bin und ich meinen Laptop genommen habe und diese Verschwörungstheorien nachrecherchiert habe und dann drauf gekommen bin, dass das Verschwörungstheorien sind, die erstens seit Jahrhunderten benutzt werden und auch im Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg benutzt wurden und die einfach in eine Richtung führen. Das habe ich gemacht, aber ich habe auch Medienmanagement studiert. Ich habe gelernt irgendwann, okay, du musst dich mit dem auseinandersetzen. Hätte ich aber einfach nur wahllos stundenlang Social Media konsumiert und du hast recht, mit den Inhalten, die wir heute haben, weiß ich nicht.
Ob ich so das ist das Thema. Und ich will mich auch nicht so anhören, wie diese ganzen neuen Sachen sind schlecht und man soll sich davon fernhalten. Ich glaube, das ist nicht der Punkt und auch nicht politisch machbar und auch nicht, was ich mir wünschen würde.
Aber ich sage nur, ich sehe es nicht so. Ich bin der Meinung, TikTok ist schlecht und gehört sofort verboten. Da rede ich. Ich habe das Glück, dass ich 34 bin ich mittlerweile und mein Stiefsohn ist 16 und ich bin noch halbwegs in einem greifbaren Rahmen für ihn, um mit mir zu quatschen. Aber normalerweise, als ich 16 war und mein Papa 65 oder was, natürlich habe ich nicht. Mein Papa war nicht 65 und Papa war halt 50 oder was.
Aber stelle vor, wir wachen jetzt morgen auf, irgendein Politiker hat entschlossen, wir verbieten jetzt TikTok europaweit.
Ja.
Dann gibt es halt morgen die App Flickflock oder was auch immer.
Ja, nein, das würde es halt auch nicht Thema. So angehen. Aber schau mal, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, sagen wir mal, ich nehme jetzt ich kenne mich ja gut mit meinem Computer aus, ich arbeite auch in der IT. Und ich mache jetzt einfach ein Magazin und verbreite da einfach, ich sage jetzt rassistische Sachen.
Ja.
Ich verbreite rassistische Sachen, das sage ich jetzt nur, weil man wird bei mir nicht davon ausgehen. Ich verbreite rassistische Sachen in einem Magazin und ich drucke 2000 davon, weil ich mir das irgendwie leisten kann, dass ich 2000
verteile sie.
Ja. Dann würde der Staat, wie auch immer, herkommen und sagen, Moit, das darfst du nicht.
Ja.
Und vielleicht kriegst du eine Strafe, aber das wird verboten. Da würde der Staat nicht sagen, ah Moit, mach weiter, weil wenn du es nicht machst, wenn wir es dir verbieten, kann es ja der Süli machen.
Ja.
Aber bei TikTok sagen wir, das können wir nicht sperren, weil das könnte ja die nächste App kommen. Naja, aber dann musst du ja Regeln schaffen, dass das generell nicht erlaubt.
Und diese Regeln gibt's. Diese Regeln gibt's. Man muss dazu sagen, dass wir in dem Bereich in Europa oder zumindest eigentlich weltweit fast 10 Jahre zugeschaut haben, wie diese Plattformen groß geworden sind. Es hat angefangen mit Facebook. Und die ersten großen Regulierungen dazu sind erst viel, viel später gekommen. Also es ist so die letzten 4-5 Jahre, wo man sagt, da sind wirklich Gesetze gemacht worden, um das Ganze ein bisschen in einem Rahmen zu machen. Und das war, glaube ich, zu spät, weil diese ganzen Plattformen, die jetzt groß geworden sind, die haben ein Umfeld gehabt, wo keine Regeln, also sehr wenige Regeln da waren, an die sie sich halten sollten.
Und sie waren ja auch neu, diese Technologie und die Art, ja, genau, die Art von Social Media, vor allem wie sich Facebook, Instagram, TikTok entwickelt hat. Ich verstehe es schon, weil ich denke mir, okay, es hat sich 10, 15 Jahre lang entwickelt und wir haben zugeschaut. Auf der anderen Seite, 10, 15 Jahre sind ja gar nicht so lang. Mediengesetze hatten wir ja auch nicht ab den ersten 5 Jahren, wo es Medien gibt.
Ja. Es macht halt gesellschaftlich etwas
extrem.
So, und ja, da ist halt die Frage, wie lange sollte die Politik zuschauen, um irgendwo einzugreifen, wenn man das Gefühl hat und es sichtbar wird und es ist auch wissenschaftlich belegbar, dass es etwas mit der Gesellschaft macht. Und man muss ja auch ein bisschen so die positiven Sachen sehen, obwohl ich ein sehr, sehr großer Kritiker bin von diesen Plattformen. Sie haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu organisieren, vielleicht gegen autoritäre Systeme aufzustehen oder einfach in Kontakt zu bleiben mit Menschen. Das ist ja mal dieser Grundgedanke gewesen, glaube ich, auch von vielen Plattformen, bis sie zu riesengroßen Werbenetzwerken wurden, wo du dann einfach die Menschen, die dort auf diesen Plattformen sind, nicht mehr als Userinnen und User siehst, sondern als Werbekunden.
So, Zielgruppe. Das
ist Zielgruppe, Werbezielgruppen, die du dann relativ schön einteilen kannst. Das Ding ist nur, wo wollen wir, dass es hingeht? So, diese Plattformen sind da, die werden noch in Zukunft da sein. Wichtig wäre es nur, dass es gewisse Regeln gibt, an die sich diese Plattformen zu halten haben. A, weil es gesellschaftlich zu einem Riesenproblem wird. B, weil diese Aufgabe, du hast jetzt einen 16-jährigen Stiefsohn, du bist aus der Branche ein bisschen, kennst dich aus. Sehr viele Menschen haben nicht die Möglichkeiten oder die Zeit, sich mit ihren Kindern so sehr damit auseinanderzusetzen. Und da kommt genau die Politik ins Spiel, weil sie die Rahmenbedingungen festgeben muss oder vorgeben muss, wonach sich diese Plattformen richten können, damit man zumindest dort Regeln hat, wo man dann weiß, okay, mein Kind hat jetzt das Handy in der Hand und verwendet diese App. Vielleicht habe ich dann als Elternteil das Gefühl, okay, ich habe die Zeit nicht, ich nehme auch die Möglichkeiten nicht wahr, aber ich kann mir sicher sein, diese Apps sind in einem Rahmen unterwegs, die jetzt nicht so problematisch sind.
Genau, so wie meine Eltern wussten, bevor es die Simpsons spielt,
muss es weg.
Lass ihn einmal. So.
Und diese Situation ist derzeit absolut nicht gegeben.
Ja.
Und das war sehr lange ein sehr großes Problem. Dann gab es auf europäischer Ebene den Vorstoß, da mal was zu machen. So, da gibt es jetzt zwei große Gesetze, die da entstanden sind. Einmal der DMA, Digital Markets Act, und auf der anderen Seite der DSA, der Digital Services Act.
Genau, dazu. Also ich habe das gestern ein bisschen recherchiert.
Ja.
Und das war so komplex, dass ich mir dachte, okay, Gott sei Dank kommst du in den Podcast, weil du kannst es mir erklären. Der Digital Services Act. Damit würde ich gerne anfangen. Da geht es ja schon um die, na nicht um die Nutzerinnen, da geht es um den Markt.
Nein, das ist der Markets Act.
Ah ja, okay. Worum geht es beim Digital Services Act, DSA?
Also der DSA, da geht es eigentlich genau um diese Rahmenbedingungen, die diese Plattformen einhalten müssen. Die sind dort mehr oder weniger ein bisschen so festgelegt worden. Aber der Rahmen ist jetzt nicht so eng. Jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt ein paar Grundbedingungen, die sehr große Plattformen einhalten müssen. Eins davon ist zum Beispiel, dass sie jetzt jedes Jahr einen Transparenzbericht schreiben müssen, indem sie Risikoeinschätzung vornehmen. Und das ist ein Teil des DSA zum Beispiel.
Was, also die Plattform, wie zum Beispiel, ich bin TikTok. Social TikTok,
so,
muss einen Transparenzbericht abgeben, laut diesem Digital Services Act. Das ist einfach eine Richtlinie auf EU-Ebene.
Muss passieren.
Kurz nur zur Erklärung. Richtlinie auf EU-Ebene heißt eben Richtlinie. Es ist nicht ein hartes Gesetz.
Oh, aber es ist schon.
Schon?
Du hast schon, also du hast eine nationale Gesetzgebung dazu. Das heißt, es wurde auf europäischer Ebene durchgebracht, durchdiskutiert und solche Dinge dauern ewig.
Genau, aber heißt nicht Richtlinie, soweit ich es noch in Erinnerung habe, und das ist ja schon länger her, dass ich mir das angeschaut habe, aber also dass ich das im Studium gelernt habe. Aber Richtlinie wird doch bedeuten, die EU gibt eine Richtlinie vor, das ist eben eine Rahmenbedingung und sagt dann allen Mitgliedern der EU, ihr habt den und den Zeitraum, bis dahin setzt in diesem Rahmen dieser Richtlinien die Gesetze bei euch um. Richtig?
Du musst die nationale Gesetzgebung dazu machen. Ein Beispiel für dich, wir haben in Österreich, bevor es den DSA gegeben hat, schon Regeln gemacht. Das Hassim-Netzgesetz war zum Beispiel so etwas.
Mhm.
Da wussten wir, da gibt es das NetzDG in Deutschland. Und wenn du dann nationalstaatliche Regeln dazu machst, kann es sein, dass die von der europäischen Ebene du Troubles bekommst. Wenn du sagst, ich reguliere etwas, was schon entweder reguliert wurde oder ich mache es überschießend, dann gibt es quasi ein bisschen eine Kommunikation, dass man zu viel oder zu wenig gemacht hat. Und wir wussten zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als wir das Hass im Netzgesetz gemacht haben, lass mich nachdenken, wann das zeitlich war, ich glaube 2020, 2021, wussten wir schon, der DSA wird kommen, an dem wird gerade gearbeitet. Und wir wussten, dass das Gesetz, was wir in Österreich machen, ein Ablaufdatum hat.
Ja.
Dass sobald der DSA kommt, wird quasi die nationale Umsetzung davon durchgeführt. So, Teile von dem Hass im Netzgesetz sind nach wie vor aufrecht. Und da muss man halt dann immer ein bisschen aufpassen, dass man Dinge nicht überreguliert, weil eins ist klar, wenn jetzt alle Staaten innerhalb der Europäischen Union beginnen würden, selbstständig sich Gesetze zu überlegen, zu gewissen Dingen funktioniert das nicht, weil die Macht oder die Möglichkeiten, großen Plattformen entgegenzustehen, kommt ja eigentlich aus dem, was man als gesamter europäischer Markt sagen kann, hey, das sind die Spielregeln, an die gilt es sich zu halten. Natürlich kann man auch nationalstaatlich Regeln dazu machen, nur wie sinnvoll und funktional die dann sind, sei dahingestellt.
Bin ich auch jetzt aus meiner, du musst immer entschuldigen, ich rede als Laie, aber ich glaube, das ist auch okay, weil du kennst dich aus und erklärst das wirklich gut. Das freut mich auch, deswegen stelle ich auch die Fragen. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass wir als EU zusammenstehen und sagen, weil die Welt ist global.
Furchtbar komplizierter Prozess, muss man sagen.
Ja, glaube ich, aber es ist notwendig. Und auf der anderen, ich denke mir immer nur, man sollte halt nicht, wenn man jetzt das Gefühl hat, wir, sagen wir mal, wir als Österreich denken uns, da passt irgendwas nicht, dann sollte man nicht deswegen sagen, aber wir können nichts machen, weil wir müssen auf die EU warten, sondern man muss mal pushen, eine Lösung zu finden, vielleicht Vorreiter zu sein und gleichzeitig die Arme zu öffnen. Leute, macht's doch alle mit. So mal in meiner Arbeit, das ist ein globales Unternehmen, ist es oft so, Österreich ist eher klein und du musst eher schauen, was Deutschland will, weil die sind halt viel größer als wir. Und da sitzt auch unser Mutterkonzern. Aber
das ist passiert.
Da habe ich gemerkt, immer wieder, wenn ich sage, okay, aber ich habe da eine Lösung.
Ja.
Und ich rede jetzt mit verschiedenen Ländern, wo unser Produkt am Markt ist und wir tun uns zusammen, dann kommt man auch weiter. Ne? Das finde ich immer nur wichtig. Und jetzt hast du gesagt, es gibt diese Richtlinie und wir müssen...
Wir haben schon.
Die Gesetze in Österreich zu DSA, zu Digital Services.
Die nationale Umsetzung davon ist schon passiert. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man in Österreich sagen müsste, wir müssen das Rad neu erfinden. Die Regeln gelten, die Plattformen müssen sich daran halten. Seit 25. Februar müssen sie zum Beispiel diesen Bericht einmal jährlich abgeben.
Okay, das heißt, Social Media Plattformen, die großen, schicken uns Transparenzberichte.
Nicht nur uns, sondern auch gegenüber der EU-Kommission. Und das Ding ist nur, die Strafen dazu verhängt eben auch die europäische Ebene. Das heißt, wenn jetzt Österreich daherkommen würde und sagen würde, ich gebe jetzt irgendwelche Strafen her, wäre jetzt nicht so sinnvoll. Deshalb ist es wichtig, diese Macht, diese Marktmacht, die man hat, auch die Regularien, die dazu da sind auf europäischer Ebene, muss die Kommission durchsetzen. Und das ist auch passiert. Du hast sicher mitbekommen medial die Geschichte in Rumänien.
Ja.
Da gab es eine Präsidentenwahl. Irgendein sehr unbekannter Typ ist auf einmal zum Präsidenten gewählt worden und es war während diesem Prozess schon ein bisschen shady, wie das Ganze passiert ist. Da hat es halt Untersuchungen gegeben, die Wahl wurde mittlerweile annulliert. Auch TikTok wurde da quasi beschuldigt, ob sie da jetzt irgendwie mit dieser Wahlbeeinflussung was zu tun hat oder nicht. Und am Ende hat sich herausgestellt, ja, da ist etwas passiert. Da ist auch ein Bericht rausgekommen von TikTok selber, wo sie aufgezeigt haben, welche Netzwerke welchen Content gepusht haben, damit dieser rechtsextreme Kandidat quasi die Wahl gewinnen kann.
Okay, das heißt, Fake-Accounts, vielleicht weiß ich nicht, was für Accounts, aber massenhaft an Accounts haben quasi TikTok in Rumänien mit Propaganda überschwemmt,
voll,
um die Meinung zu beeinflussen, und zwar nicht objektiv neutral mit den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, sondern wirklich die Wahrnehmung der Menschen zu täuschen.
Genau.
Und du hast ja nicht nur den Kandidaten quasi geholfen, sondern du hast ja dann seine Inhalte verbreitet. Das heißt, du hast rechtsextreme Inhalte in einem Land gepusht über TikTok. Was ist jetzt die Strafe?
Die Strafe ist, und das ist der Punkt, wo ich dann ein bisschen ein Problem damit habe, dieser Prozess läuft sehr langsam. Das heißt, die Kommission eröffnet dann zum Beispiel ein Verfahren oder holt sich TikTok. Da haben sie zum Beispiel Hearings gemacht in Brüssel dazu, als dieser Fall groß geworden ist. Und weil diese Regeln ja so eigentlich sehr hart sind, ist die Umsetzung davon manchmal sehr langsam. Man versucht halt eben auch nicht überschießend zu sein. Aber jetzt, wie zum Beispiel in Rumänien, wo es so glasklar ist, was passiert ist, hätte man eigentlich schneller eingreifen müssen. So. Und der DSA sieht zum Beispiel vor, dass man Strafen in der Höhe von 6% des Jahresumsatzes weltweit verhängen kann. Beispiel, TikTok hat 100 Milliarden an Umsatz, den er generiert. 6% davon wären 6 Milliarden an Strafe, die man zahlen müsste, wenn gewisse Bedingungen, die der DSA vorschreibt, nicht getan werden. So, jetzt haben wir aber das Problem, und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Debatte, wenn Plattformen jetzt Inhalte moderieren, wie weit geht sich das aus mit der Meinungsfreiheit? So, wo zieht man da die Grenze und wie sollen die Plattformen da agieren?
Darf ich kurz zuvor noch fragen? Die 6% waren jetzt irgendeine Zahl?
Nein, oder? Nein, das ist das, was drinsteht.
Das heißt, das ist zum Beispiel, wenn ich habe damals im Monat, eine Zeit lang habe ich 10 Euro Taschengeld gekriegt.
Genau.
Im Monat. Und dann wäre die Strafe gewesen, Moit, wenn du jetzt aber fortgehst bis um 4 in der Früh, obwohl du nicht darfst, dann kriegst du 9,40 Euro.
Mhm.
Das ist ja keine Strafe.
Naja, gut, man muss sagen, der Strafrahmen ist schon sehr hoch im Vergleich zu den anderen Dingen. Also das tut denen weh.
Mhm.
Wir haben in Vergangenheit auch große Strafen gehabt, die ausgesprochen wurden. Diese Strafhöhen schmerzen.
Ich kenne mich mit den Summen halt nicht gut aus, aber ich frage mich dann halt, ob wenn es jetzt, ich sage jetzt, möchte jetzt nicht zu verschwörerisch klingen, aber wenn es irgendwelche politischen Instanzen gibt auf der Welt, die sagen, hey, ich hätte gerne, dass die Meinung in die und die Richtung gedreht wird und ich gebe dir die 6%. Ich gebe dir halt die 7%.
Ich glaube, das ist dann, geht dann sehr in so eine schwierige Ecke. Es ist einfach klar zu sehen, das unterscheidet sich ja von Plattform zu Plattform.
Mhm.
Du bist ja selber TikTok-Nutzer. Wir nehmen jetzt immer TikTok als Beispiel, aber es ist ja nicht die einzige App, die das Problem herstellt. Du schaust dir 5 Gartenbau-Videos an. Da geht es um Gärtnern, weiß ich nicht, wie setze ich Blumen ein, wie mache ich ein Hochbeet etc. Du siehst den ganzen Tag auf deiner For You-Page nur noch Garten-Content. So. Wir kennen die Handynutzung und Smartphone-Nutzungszeiten von jungen Menschen. So, ich stelle vor, es sind dann nicht Gartenbauvideos, sondern es ist irgendein politischer Content.
Mhm.
Und es fängt ja oft nicht mit dem radikalen, extremen Content an, sondern es beginnt ja sehr oft mit harmlosen Content.
Mhm.
Du hast es eh gesagt, da gibt es ja diese ganze Alpha-Männer-Bewegung.
Genau.
Dann hast du ein paar so philosophische Zitate mit, ich weiß nicht, leb dein Leben, irgendwas, optimier dich, werd ein besseres Ich oder geh ins Fitnesscenter. Und es geht ja dann, rutscht dann Stück für Stück, wird das immer ein bisschen extremer. Am Ende landest du bei nationalsozialistischen Memes.
Ja.
Und das ist eine Radikalisierungsspirale, die geht unfassbar schnell.
Ja.
Also du, innerhalb kürzester Zeit kommst du von A nach B.
Genau.
Und das Problem ist, dass junge Menschen da gar nicht mehr rauskommen können, weil das Korrektiv dazu nicht mehr sichtbar wird.
So. Mhm.
Jetzt muss man sagen, Empfehlungssysteme sind ja an sich nichts Neues. So, und die funktionieren ja auch recht unterschiedlich. Sie haben auch unterschiedliche Schärfe, die sie haben. Das Problem ist bei den Plattformen wie TikTok zum Beispiel, dass dieser Algorithmus so scharf gestellt ist, dass du selber aus diesem Rabbit Hole nicht mehr rauskommst.
Mhm.
Du schaffst es nicht.
Mhm.
So. Und das führt dann wiederum zu einer Radikalisierung. Und wir haben ja am Anfang geredet, welcher Content wird denn am meisten konsumiert?
Genau.
Trash. Irgendwas Polarisierendes, irgendwas, wo man sagt, hey, Schock, Emotionen,
genau.
Krawall,
Ärger, gerade bei jugendlichen Angst, Menschen, so. Oder? Wo halt genau diese Emotionen kannst du leicht triggern.
Genau.
Die suchen auch irgendeinen Rahmen, oft jugendliche Menschen suchen irgendwas, woran sie sich orientieren können. Und dann findest du halt nicht nur rechtsextrem, du findest auch politischen Islam, du findest
alles.
Auf einmal irgendwas Sexistisches, Homophobes, viele Sachen, die in unserer Gesellschaft meines Erachtens nicht erwünscht sind, nicht zu uns gehören.
Das Ding ist ja, viele dieser Sachen wären ja im Rahmen der freien Meinungsäußerung in Ordnung.
Mhm.
So, wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, er positioniert sich politisch rechts und hat ein Problem mit Zuwanderung etc., möchte das zum Ausdruck bringen, ist ja okay, ist ja innerhalb unseres demokratischen Rahmens, wo wir sagen, hey, das sind die Spielregeln demokratisch und die halten wir uns und das ist ein Teil davon. Kein Thema. Wer der Letzte, der sagen würde, wir müssen jetzt jeden rechten Content löschen. Das Ding ist nur, wenn ich dann 6 Stunden am Tag in einer steigenden Intensität nur noch rechtsextremen, islamistischen, sexistischen, antisemitischen Content konsumiere, was macht das mit mir?
Yeah.
Und was macht das mit einem 13-Jährigen?
Mhm.
Der dann aber auch nicht zu seinen Eltern geht und sagt, hey, Papa, Mama, kannst du mir das irgendwie politisch einordnen?
Mhm.
Ich schaue mir da den ganzen Tag irgendeinen extremistischen Hassprediger an und er sagt, ich darf Frauen die Hand nicht mehr geben und das sind noch die harmlosen Dinge, die dort gesagt werden und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und ich habe in der politischen Auseinandersetzung jetzt mitbekommen, dass sich sehr viele auf einzelne Player konzentrieren. Das heißt, es gibt irgendeinen Hassprediger oder es gibt einen rechtsextremen Redelsführer, der hat einen TikTok-Account, warum wird der nicht blockiert oder gelöscht? Muss gelöscht werden, aber das Ding ist nur, das Problem ist der Algorithmus, und wie oft er mir Dinge vorschlägt.
Mhm.
Wenn du jetzt deine politische Meinung äußerst und, weiß ich nicht, die ist jetzt linksextrem, rechtsextrem, whatever, okay, äußert deine Meinung, kein Thema. Du machst den Content, andere Leute können das konsumieren.
Mhm.
Das Ding ist nur, wenn die Person, die das konsumiert, nichts anderes mehr bekommt, außer Content in diese Richtung, wird es problematisch. Und da haben die Plattformen, also die großen Plattformen, die Verantwortung, dass sie eine Risikoabschätzung durchführen müssen laut DSA, in der sie die Folgen davon ein bisschen einschätzen müssen mit. Was macht es gesellschaftlich? Gibt es Radikalisierungstendenzen? Und sie müssen glaubhaft was dagegen machen. Den Algorithmus legen sie nicht frei, zumindest nicht in der Gänze, wie wir es brauchen würden, sondern es gibt so Rahmen, den sie offenlegen, mit welche Dinge triggern was in dem Algorithmus. Aber genau da kommt die Verantwortung der Plattformen ins Spiel.
Schau, wir werden nochmal zum Einordnen, weil wir werden, glaube ich, heavy auch im Inhalt. Das heißt, prinzipiell, wenn ich jetzt eine Zeitung habe, ich bin Medieninhaber und ich habe eine Zeitung und ich publiziere etwas, dann und ich hole mir jetzt jemanden, der eine extremistische, ich sage jetzt Hindu, ja, um ein bisschen neutral zu bleiben, eine extremistische, hinduistische Sache verbreitet, die wir eigentlich aber so gesetzlich gar nicht wollen in unserem Land, die einfach nicht passt, dann würde ja nicht nur eher abgestraft werden, würde man nicht sagen, okay, Moritz, schau jetzt, dass er nichts mehr schreibt, sondern wir würden sagen, deine Zeitung, dein Medienunternehmen kriegt eine Strafe, weil dein Medienunternehmen hat sich auch darum zu kümmern, was in dieser Zeitung stattfindet. Ja. Ja, der Standard, die Krone, Heute Zeitung, die sind verantwortlich für die Inhalte, die sie verbreiten. Ja. Und genauso sagst du jetzt, auf TikTok oder Instagram, Facebook, Snapchat, whatever, ist es nicht nur die Person, die halt den Inhalt macht, auch wenn die Person jetzt kein professionelles irgendwas ist, sondern einfach ein jugendlicher
Handy in der Hand und labert irgendwas ins Handy.
Ja, genau. Ich kann ja auch bin auch dankbar, dass ich diesen Podcast einfach machen kann. Das ist ja meine Entscheidung. Aber die Plattform, die diesen Inhalt eine Fläche bietet, genauso wie eine Zeitung, die einen Artikel abdruckt, die muss in die Bredouille genommen werden und sagen, hey, ich als Plattform schaue, dass nicht so eine
Spirale entsteht
und nicht Inhalte verbreitet werden, die wir in der EU nicht haben wollen.
Nicht haben wollen ist die eine Sache. Der meiste Content, der sich auf TikTok etc. findet, ist legalistisch. Der ist nicht illegal.
Okay.
So, deshalb wird man sich auch schwer tun, den einzelnen Inhalt zu verbieten.
Ja,
Sind die Sachen, die man dort vorfindet, nichts also an sich inhaltlich problematisches, aber jetzt nicht, was man sagt, das ist außerhalb der Gesetze.
Es ist nicht illegal, aber es beeinflusst unsere Wahrnehmung.
Genau, es ist gesellschaftlich vielleicht nicht wohlgewollt, erwünscht, aber es ist nicht illegal. So, somit tust du dir dann schwer zu sagen, das muss gelöscht werden. Das Ding ist nur, und da kommt die Verantwortung von der Plattform irgendwie ins Spiel, wie oft zeigt diese Plattform User X, in welcher Intensität, und bekommt dieser User noch ein Korrektiv dazu? Das wäre wie zum Beispiel klassische Medien, ich konsumiere den Standard.
Mhm.
So, ich würde jetzt nicht irgendwelche rechten Medien lesen, sondern ich lese nur den Standard. So. Mhm. Ich habe ja aber die Wahl, morgen zu sagen, ich lese die Presse oder ich lese die Krone oder ich lese die Heute oder die Ö24, whatever. Wenn ich aber auf dieser Plattform mich befinde, dann bekomme ich diese Vielfalt gar nicht mehr mit.
Mhm.
Sobald ich in einer Bubble drinnen bin, sehe ich nur noch diese Bubble.
Mhm.
Und die wird immer intensiver. Und dafür, da kann der einzelne User schon nicht mehr da rauskommen und als Jugendlicher schon gar nicht. Und das ist die Verantwortung der Plattform, weil da kannst du als Elternteil auch nichts mehr machen.
Mhm.
Wenn der Algorithmus jetzt so festgefahren ist, kommt dein Sohn, dein Tiefsohn, da nicht mehr raus.
Mhm.
Und das ist der Punkt, wo der DSA eingreift. Der macht das auch ganz gut. Er macht das aber langsam. Und ich finde, dass die Regeln, die da aufgesetzt worden sind, mit dass sie eine Risikoabschätzung durchführen müssen, dass es klare Regeln geben muss, wie die Content-Moderation ausschaut, dass man aber auch zum Beispiel Beschwerde einreichen kann, dass wenn du jetzt irgendwas postest und das wird von der Plattform gelöscht, dass du als User die Möglichkeit hast, dich dagegen aufzuregen, zu sagen, hey, warum ist mein Content gelöscht worden?
Mhm.
All diese Sachen sind relativ gut geklärt. Das Problem ist nur, dass die gesellschaftliche Entwicklung mittlerweile so schnell voranschreitet.
Mhm.
Wir haben Radikalisierungstendenzen, die noch schwer abgreifbar sind, und da funktionieren unsere klassischen Methoden nicht. Man muss sich nur die Fälle in den letzten Monaten anschauen, die in Deutschland und Österreich passiert sind. Welche Radikalisierungsweg diese Leute hingelegt haben. So, normalerweise passiert da ja anders. Und das geht innerhalb kürzester Zeit. Du brauchst wenige Monate.
Ich auch immer wieder mit, wo auch die Eltern dann von diesen Menschen sagen,
was ist passiert?
Ich nie gedacht.
Genau, wie ist das passiert?
Das passt auch überhaupt nicht von Eltern. Das ist jetzt nicht das, was du vom Elternhaus mitbekommen hast, sondern also oft von dem, was ich gelesen habe, ist es so, dass die Eltern gar nichts davon wussten.
Können auch nicht eingreifen, sehr oft.
Also von den Werten her ganz anders sind. Und aber ich habe damals auch in der Nacht heimlich Counter-Strike gespielt. Was sollen meine Eltern da machen? Es ist so, also das Handy ist in meiner Hosentasche.
Die Waffe ist in der Hosentasche.
Genau.
Und wir schauen gesellschaftlich jetzt gerade ein bisschen zu, wie wir junge Menschen an Algorithmen verlieren.
Aber der Digital Services Act
ist da.
Ist da.
Wir müssen aber Druck machen, dass die Möglichkeiten, die der DSA anbietet, so das kann ja, wenn die viele dieser Bedingungen, die gesetzt werden im DSA, nicht eingehalten werden, kann es sogar bis zu einem Verbot führen. Halte ich für unrealistisch, macht doch nicht viel Sinn. Aber wir müssen diesen Plattformen spüren lassen. Es ist nicht mehr so wie vor 2010 bis 2017, wo du halt ein bisschen so einen Markt hast, wo du dich frei bewegen kannst und irgendwas machen kannst und kaum Regeln hast, die du einzuhalten hast, sondern es gibt jetzt Regeln, die sind einzuhalten. Und wenn die Regeln nicht eingehalten werden, sind wir bereit, die Sanktionen zu setzen. Und da braucht es noch mehr Druck, weil die europäische Ebene, wir reden immer von dieser europäischen Ebene, aber diese europäische Ebene ist ja das Gesamte von den einzelnen europäischen Staaten.
Mhm.
So. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, sagt man ja, EU muss irgendwas machen, wir brauchen neue Regeln. Die Regeln sind da. Wir müssen nur jene Leute, die an diesen Hebeln sitzen, den Druck spüren lassen, dass sie jetzt was tun müssen.
Aber wie kann ich jemanden, weil das ist wieder, ich verstehe, was du sagst, und jetzt, wo du zum zweiten Mal gesagt hast, Druck spüren lassen, dann habe ich mir gedacht, ach so, aber wie? Weil 6% ist für mich immer noch zu wenig. Ich sage 40%. Also, 40% und ansonsten gibt es die Plattform nicht.
Nein, man muss schon sagen, dass die Strafandrohungen im DSA im Vergleich zu anderen europäischen Gesetzgebungen schon wirklich hoch sind. Man muss rechnen, es geht da nicht nur um den europäischen Umsatz, vor dem weggerechnet wird, sondern vom weltweiten Umsatz. Das heißt, vielleicht ist diese Plattform
trotzdem
Europa nicht so viel. Und oft sind diese...
Aber schau mal, ein Trump kommt daher und lässt TikTok zittern, ob es diese Plattform noch dort geben wird. Und ich bin jetzt nicht pro Trump, ich bringe es nur als Beispiel. In Indien ist TikTok verboten zum Beispiel. Ich war vor kurzem in Indien.
Funktioniert das Verbot?
Ja.
Aber was ist die Alternative?
Ich meine, man konsumiert halt Instagram, Reels und Ding, aber man hat jetzt nicht extra für TikTok sich eine Alternative gesucht. Es gibt nicht irgendwelche anderen Plattformen. Also das Verbot funktioniert. Gleichzeitig, ich weiß auch, es gibt in Indien auch ein Verbot von Pornoseiten. Das Verbot funktioniert nicht, weil die klassischen 5-10 Pornoseiten, die man kennt, die sind gesperrt. Aber es gibt andere. Du kannst das googeln und du findest das. Weiß ich von einem Freund. Aber prinzipiell gibt es zumindest Initiativen. Ich denke, bei den Pornoseiten denke ich mir, okay, du hast eigentlich gar nichts dadurch. Im Endeffekt sind einfach nur andere Seiten. Aber das TikTok-Verbot...
nicht anders.
Wie ich jetzt mit meinem Sohn dort war, hat er halt mehr auf YouTube konsumiert.
Hm?
Und ich glaube schon, dass wir sind nicht mehr im Jahr 2015, wo sich gewisse Menschen die Zeit genommen haben, um einen Computer aufzudrehen und ins VPN zu gehen und Torrents runterzuladen. Das machen wir nicht mehr. Wir nehmen die Services, die wir kriegen, weil wir bequemer geworden sind.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass das ist genauso wie, also ich glaube, durch Verbote von gewissen Dingen und Regeln. Ja? Nicht, ich sage nicht Verbot, ich will nicht TikTok verbieten, ich will nur diese Inhalte verbieten.
Genau,
und wenn ihr das nicht schafft...
Das ist mir eine Meinung, das ist überhaupt kein Thema. Man muss dazu sagen, dass der DSA noch nicht so alt ist.
Mhm.
Der ist jetzt frisch da,
ja.
Der findet jetzt seine erstmaligen größeren Anwendungen, Fall Rumänien, auch die Radikalisierungstendenzen.
Ich komme jetzt nochmal zu dem Punkt, wie macht man einen Druck? Was machen wir jetzt im Fall Rumänien?
Was im Fall Rumänien passiert ist, war eigentlich eine recht klare Sache. Da hat niemand Druck machen müssen, dass da was passiert, sondern es war quasi ein Thema, das selbst gelaufen ist. Aber jetzt im Fall von den Algorithmen und der Schärfe davon, ich habe einen Antrag gestellt zum Beispiel im Nationalrat, habe gesagt, hey, die Bundesregierung möge sich auf europäischer Ebene dazu einsetzen, dass das Regelwerk des DSA ist komplett also in voller Schärfe und Härte eingesetzt wird, wurde mit den Stimmen von NEOS, ÖVP, SP und den Grünen angenommen. So, das ist jetzt, wir haben ja, jeder unserer Ministerinnen und Minister fahrt ja nach Brüssel oder nach Straßburg und die haben dort Sitzungen mit anderen europäischen Ministerinnen und Ministern oder es gibt verschiedene Möglichkeiten und Gremien, wo sie sich dafür einsetzen können. Und da sollen sie Druck machen. Das soll auf die Tagesordnung, da soll Bewegung in die Sachen reinkommen. Ich sage, ich habe auch Kontakt mit Leuten von der Kommission gehabt, irgendwie so in Richtung, mach jetzt nicht so viel Druck, wir wissen schon, also wir arbeiten dran, die Dinge sind am Laufen, aber genau das müssen sie spüren.
Und das braucht halt Zeit.
Zeit.
Die Arbeit ist auch was jetzt ich als autonomer Social-Media-Verbraucher oder Mensch nicht mitbekomme. Ne?
Da läuft schon einiges und vieles im Hintergrund, muss man sagen, weil viel zu langsam.
Ja.
Und die Intensität dessen ist viel zu gering, weil wir müssen jetzt einfach begreifen, dass wir dürfen nur nicht so naiv an die Sache rangehen.
Mhm.
So, es sind nicht irgendwelche lustigen Startups, die jetzt irgendwie ein cooles Produkt auf den Markt gebracht haben, sondern es führt zu gesellschaftlichen Veränderungen, wo es nur noch sehr schwer Korrektiv dazu geben kann.
Und das sind Tech-Giganten.
So, jetzt hast du das Thema der Desinformation. Du hast das Thema, dass du zu einer gesellschaftlichen Radikalisierung kommst, aufgrund vielleicht von Desinformation oder weil Desinformation proaktiv genutzt wird. Du hast das Thema, dass junge Menschen, diese Bubble-Thematik hatten wir ja auch in unserer Jugend. So. Die ist jetzt aber nur so viel härter, dass du ja kein Korrektiv mehr dazu hast.
Mhm.
So, ich habe das ja selber ausprobiert, habe 2-3 Handys genommen, es waren 3 Handys, auf einem Handy, und ich habe halt geschaut, dass die nicht im selben WLAN sind und habe halt immer geschaut, dass das unabhängig voneinander ablaufen kann. Bei einem Handy habe ich geschaut, dass das islamistisch irgendwie in diese Bubble reinlutscht. Dann habe ich bei dem anderen geschaut, dass das rechtsextremistisch. Und beim letzten waren es Gartenbauvideos.
Mhm.
Also wirklich nur usually Garten. Innerhalb von kürzester Zeit, wenige Stunden, habe ich von, also bei dem islamistischen Handy war das irgendwie so random Themen wie ist XYZ halal oder haram? Ist das erlaubt oder verboten? Diese Fragengeschichten.
Ja.
Und es ist dann immer härter, immer härter, immer härter und immer härter der Content geworden. Immer. Aber angefangen hat es nur bei einer Frage, ich glaube, da ging es irgendwie, ist Bitcoin halal, haram, irgend sowas. Es war eine harmlose Frage. Beim rechtsextremen Handy war es irgendwie, da ging es ein bisschen so um Selbstoptimierung, war irgendwie so, hey, so Putin-Content ein bisschen, der starke Mann und die europäische Politik ist irgendwie
weich
eingestellt und wo bleiben die Männer? Und das hat irgendwie so angefangen, so ein bisschen gesellschaftskritisch mit, kann man ja hinterfragen, kann man ja diskutieren, das ist ja politisch nichts Verbotenes, muss man ja auch
wie Dinge diskutieren. Wie sozial soll ein Staat sein?
So, solche Dinge. So, innerhalb kürzester Zeit warst du wirklich bei rechtsextremistischem Content mit nationalsozialistischem Hintergrund schon teilweise.
Mhm.
Und beim Gartenbau-Video fängt es easy an, Hochbeet etc. Und irgendwie hast du dann wirklich nur noch ausschließlich Gartenbau-Content. So.
Mhm.
Jetzt musst du dir vorstellen, 14-jähriger junger Mensch konsumiert das und für den ist das dann schon die Realität, weil er hat keine Möglichkeiten, da rauszublicken und rauszuschauen. So, dann gibt es aber mehrere Säulen, die wir einsetzen müssen. Auf der einen Seite Verantwortung, Plattformen, DSA, DMA, voll ausschöpfen.
Mhm.
Alles, was es hergibt.
Mhm.
Nicht ewig warten, nicht ewig beobachten, durchführen. Regeln sind da, Rahmenbedingungen sind da, go for it. Bildung. Wir müssen den jungen Menschen das Rüstwerkzeug mitgeben, dass sie überhaupt, wenn sie auf Desinformation stoßen, dass sie das überhaupt hinterfragen können.
Mhm.
Ich sehe da zum Beispiel sehr viele offene Punkte, ob unsere jungen Menschen überhaupt die Möglichkeiten haben, dieses kritische Hinterfragen durchführen zu können, wenn du den ganzen Tag stundenlang eine Bubble bekommst. So. Und der letzte Part ist, da kommen aber auch die Eltern ein bisschen ins Spiel, dass auch da ein bisschen mehr mit Verantwortung vorgegangen werden muss. Es reicht nicht, wenn ich einem 10-jährigen Kind ein Tablet in die Hand drücke und sage, hey, du wirst schon irgendwie auf dieser Welt klarkommen.
Mhm.
Funktioniert nicht. Hat noch nicht funktioniert. Du hast Counter-Strike gespielt in der Nacht, versteckt. Ich habe geschaut, zu meinen Eltern einschlafen und dann habe ich die Playstation aufgedreht und habe Final Fantasy gespielt.
Mhm.
So, wird immer passieren, kann man nicht lösen. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern das mitbekommen haben, aber über weiter Strecken gesagt haben, ist okay, soll halt spielen. Nur, dass man hier auch ein Auge drauf wirft, weil diese Thematik hat sich einfach verändert. Und ich glaube, wenn man diese drei Säulen konsequent geht, auf der einen Seite Plattformen in Verantwortung nehmen, dann der Bevölkerung, besonders bei den jungen Menschen, ihnen die Möglichkeiten geben und auch sie so weit weiterbilden, dass sie mit der Thematik umgehen können.
Und bei den Älteren müssen wir es aber auch machen, weil die müssen es den Kindern beibringen. Und
genau.
Ich habe schon das Gefühl, dass viele in meinem Alter und älter sich genauso wenig auskennen.
Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich durch Facebook scrolle und irgendwelche lustigen, für mich offensichtlichen AI-generierten Bilder und irgendwie Leute komplett crazy dann, oh mein Gott, wie kann das sein? Und das sind meistens die Boomer, die da reinfallen. Es gibt aber Bereiche, die halt problematisch für die Gesellschaft werden und es gibt Bereiche, wenn jetzt irgendein Boomer daran glaubt, dass in einer Melone Jesus draufsteht, okay, so ist es jetzt nicht so dramatisch.
Ja.
Oder wenn, weiß ich nicht, bei mir jetzt meine Musik-App Helene Fischer vorschlägt,
ist vielleicht auch
schlimm.
Generierte Musik und so, das ist für die Kreativbranche aber
es ist vielleicht für einen kurzen Moment schlimm für mich, weil ich Helene Fischer hören müsste, aber es ist jetzt es hat jetzt nicht zu einer Radikalisierung geführt, die problematisch wäre. So, aber bei diesen sozialen Plattformen hast du einfach das Thema, dass die Algorithmen, die vorhanden sind, die Gesellschaft spalten, die Gesellschaft radikalisieren und sie öffnen für Desinformation. Und ich denke, wenn wir mit diesen drei Säulen, manche davon sind nationalstaatlich zu machen. Das Bildungsthema ist nationalstaatlich. Das Thema, dass wir auch die Eltern die Möglichkeiten geben, dass sie sich in dem Bereich weiterbilden, die Kompetenzoffensiven, nationalstaatlich. Verantwortung über den Plattformen, EU-Ebene. Da muss man ganz offen sagen, Österreich oder sogar vielleicht Deutschland alleine ist zu wenig dafür. Das muss in Europa passieren und ist eben passiert. Und deshalb finde ich, wenn jetzt wieder irgendein Vorfall passiert, in Österreich, in Deutschland, in Italien, in Rumänien, in wo auch immer, da will ich von Politikerinnen und Politikern nicht mehr hören, wir brauchen Maßnahmen, sondern nein, bitte schauen wir europaweit gemeinsam, dass die Maßnahmen und Regeln, die wir gesetzt haben, endlich umgesetzt werden. Klare Regeln. Geldstrafen, Transparenzberichte, Risikoabschätzungen, die sie durchführen müssen. Und wenn sich an diese gewissen Regeln nicht gehalten wird, gibt es eben wirklich saftige Geldstrafen, Sanktionen und am Ende, wenn es nicht funktioniert, wenn wir das Gefühl haben, das gleitet uns komplett davon, muss man über ein Verbot reden. Mhm. So, und ich fand es spannend zum Beispiel, Ö3-Jugendstudie, ich habe die Zahl noch nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie, glaube ich, über 70% wünschen sich Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Mhm. Das sind junge Menschen, die sich das wünschen. Mhm. Und ich glaube, da muss man hinhören. Mhm. So, es gibt natürlich technische Schwierigkeiten, das genau umzusetzen, weil da kommt wieder mein netzpolitisches Ich ins Spiel. Wie soll TikTok zum Beispiel kontrollieren, ob alle 16 sind? Sollen wir jetzt alle Ausweise hochladen? Und dann haben sie einen super Datenschatz an Ausweisen und persönlichen Daten von 100.000 Millionen Menschen. Da müssen wir technisch Wege finden. Gibt es auch gute Alternativen, wie wir diese Altersverifikationen technisch gut umsetzen können? Aber vielleicht sollte man auch auf junge Menschen hören, weil die sind schon, denen ist schon bewusst, was da passiert. Mhm. Nur oft ist es so, man fühlt sich auch ein bisschen machtlos. Und ich fand das mit der Ö3-Studie wirklich spannend, dass so ein Großteil der jungen Menschen gesagt hat, sie wünschen sich eigentlich ein Verbot für unter 16-Jährige.
Ja.
Das hätte ich jetzt in der Intensität noch nicht mitbekommen. Und als Politiker ist es auch immer einfach, wenn man irgendein Verbot von irgendwas fordert. So kannst du rausgehen, irgendwas passiert, du gehst raus und sagst, ich fordere ein Verbot von XY, kriegst ein bisschen Applaus dafür, dass du dieses mutige Wort in den Mund genommen hast, aber ich bin nicht sehr oft der Meinung, dass es das Problem löst. Mhm. Oder neue Dinge zu fordern. Wir haben Dinge, setzen wir sie um. Das, was auf europäischer Ebene passieren muss, müssen wir Druck machen. Als Parlament, als Regierung, als politische Stakeholder. Und jene Dinge, die wir in Österreich umzusetzen haben, müssen wir nationalstaatlich umsetzen. Und ich glaube, dass die Formel jetzt, die müssen wir jetzt einmal machen. Mhm. Die Regeln sind da.
Ja.
Jetzt umsetzen. Aber nicht jetzt immer etwas Neues fordern.
Ja.
Das ist mein Problem.
Stimmt, nicht einfach nur immer von der Seite, weil eben, du sagst, es gibt schon die Mittel, dann müssen wir jetzt mal aufhören, darüber zu diskutieren, wie können sie ja reviewen und verbessern, wenn wir sie mal eingesetzt haben.
Man muss sie einsetzen, man muss schauen, vielleicht gibt es da, weil diese Gesetze und diese Regeln sind nicht in Stein gemeißelt, man muss sie anschauen, man muss sie vielleicht in manchen Bereichen verschärfen, in manchen Bereichen lockern, aber man muss sie jetzt mal einsetzen, um überhaupt die Erfahrungswerte zu bekommen, funktioniert das. Also vielleicht, wenn du sagst von Anfang an, dass die Geldstrafen zu gering sind,
ja.
Na, schauen wir uns einmal an.
Sag gleich 40%.
40% ist sehr hoch.
Dann 2 Monate Zeit und wenn es nicht gemacht ist, dann wird es einmal abgedreht.
Ja, natürlich gibt's Möglichkeiten, aber das Thema ist, wie setzt man zum Beispiel ein Verbot technisch um, etc. Es ist viele, viele Dinge, die damit reinspielen, aber ich habe es einfach satt, ich möchte nicht mehr hören, wir brauchen jetzt neue Regeln oder neue Forderungen aufstellen. Setzen wir das jetzt mal durch, wofür uns schon geeinigt haben. Und man muss sagen, wenn auf europäischer Ebene Gesetze oder Richtlinien oder was erarbeitet werden, ist das ein unfassbar komplizierter Prozess, der super lange dauert. Etliche Stakeholder, politische Parteien, Ideologien, Diskussionen, Debatten, man schaut von der Seite an, es wird lobbyiert. Also es ist ein Prozess, der lange dauert, schwierig ist und am Ende dieses Weges haben wir jetzt den DSA, DMA und weitere Gesetzgebung dazu.
Jetzt müssen wir was draus machen.
Machen wir was draus.
Jetzt muss ich dich fragen, ja? Weil das Ding ist, wenn finde ich geil. Ich finde vor allem, was mich halt freut, ist, ich habe diese Diskussion, ich führe sie mit dir nicht zum ersten Mal. Ich führe sie mit meinen Freunden und Freundinnen in meinem Alter, ich führe sie mit meiner Frau, ich führe sie mit meinem Sohn. Wir diskutieren darüber. Und ich habe in meinem Umfeld Menschen, die sehr politisch interessiert sind und Menschen, die es halt weniger sind. Ich hatte vor kurzem meinen Kreuzbandriss, da habe ich jeden Tag Zeitung gelesen, weil ich Zeit gehabt habe. Ja? Jetzt muss ich wieder arbeiten und kann nicht mehr Zeitung lesen. Aber
Zeitung, digital oder offline?
Offline.
Okay.
Aber ich mag halt, es gibt von einer bestimmten Zeitung eine Kompaktausgabe und ich mag diese Kompaktausgabe. Aber ich krieg dann zu Hause schon immer ein bisschen Schimpfer, weil dann so viel Papier sich stapelt, dass man was mal wegschmeißen muss. Das nervt mich.
Kenn ich.
Und ich habe jetzt diesen E-Reader gekauft, weil ich dachte, okay, dann lese ich hier Zeitung, weil es immer noch ein besserer Bildschirm ist. Das Problem ist, es unterstützt keine Zeitungen mehr. Das wusste ich nicht.
Okay.
Das wurde irgendwann eingestellt, weil die Leute das nicht nachgefragt haben. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Es gibt nur Gentleman's Quarterly oder wie das heißt. Oder es gibt so ein dieses irgend so ein Männermagazin, Lifestyle und viel Werbung. Worauf ich hinaus will, ist halt aber trotzdem. Weil wir haben jetzt eigentlich die Hälfte, nicht einmal die Hälfte von den Themen, die ich mit dir besprechen wollte.
Ja.
Und wir sind da fast
eine Stunde. Zeit.
Du hast Zeit, aber ich muss ein bisschen auch schauen, wie lange die Leute uns zuhören. Du hast den Digital Services Act beschrieben und das war für mich das Schöne. Ich habe mit vielen Leuten in meinem Umfeld, darauf wollte ich hinaus, ich habe mit vielen Leuten in meinem Umfeld, die mehr oder weniger politisch affin sind oder interessiert sind, über dieses Thema gesprochen und nie war der Status, mit dem wir auseinandergegangen sind, es gibt bereits eine Richtlinie, ja. Es gibt bereits Gesetze, wir müssen sie jetzt umsetzen.
Genau.
Das heißt, wir waren immer nur in dem schon diskutieren und philosophieren, was ist noch gemacht werden, also was wir uns noch überlegen müssen, wohin wir müssten, anstatt. Und ich finde das so super, dass du mir einfach klipp und klar geschrieben hast auf dieses eine Reel von mir, hey Moment, das gibt's schon.
Das gibt's.
Das muss nur umgesetzt werden. Genau. Und jetzt hast du das auch erklärt. Deswegen habe ich, und das ist halt, politische Themen sind komplex. Deswegen, ich habe dich zwar unterbrochen, aber versuch dich nicht zu viel zu unterbrechen,
ja.
Weil diese komplexen Themen müssen erklärt werden. Und mir gibt das jetzt gerade ein bisschen Hoffnung. Du hast es erklärt, sodass ich es auch verstehe. Und jetzt müssen wir es durchsetzen. Ich bin für ein bisschen höhere Strafen. Aber ansonsten glaube ich, ja, man muss es mal machen und lernen. Nur um da auch einen Punkt zu machen irgendwann. Wir haben den Digital Services Act besprochen. Aber es gibt ja noch den Digital Markets Act.
Genau.
Was sagt der?
Da geht es eigentlich darum, dass es zum Beispiel in gewissen Bereichen ja fast monopolartige Situationen gibt. Die Unternehmen werden dann Gatekeeper genannt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marke XY habe und die bietet noch Zusatzprodukte an, ist dann so eine Marktmacht, wo man dann quasi schon ein bisschen regulierend eingreifen muss.
Mhm.
Ich will jetzt keine Marken nennen, um irgendwie...
Ja. Ich erkläre es mal kurz. Ein Monopol bedeutet, dass ein Unternehmen... quasi das einzige Unternehmen ist, das etwas anbietet, weil sie so stark sind. Ich erkläre es jetzt ein bisschen falsch, aber ziemlich richtig.
Machen wir es so, das hat sicher schon jemand, haben viele schon erlebt. Du kaufst ein Handy, du startest den Internetbrowser auf dem Handy zum ersten Mal und es fragt dich, welche Suchmaschine du verwenden möchtest oder welchen Browser du verwenden möchtest. So, sehr oft ist es aber, dass Handyhersteller oder Betriebssystemhersteller auch eigene Browser haben. Sehen wir mal Android und Google. So, früher war es so, dass wenn du auf deinem Handy einen Internetbrowser gebraucht hast, hast du dein Chrome schon drauf gehabt.
Genau.
Jetzt wirst du aber
gar nicht überlegt, du hast einfach überlegt, das Produkt verwendet.
So, das heißt jetzt, Google hat seine Marktmacht, ja, du hast ja das Betriebssystem von Google dazu missbraucht, dir das nächste Produkt von Google
dich
dorthin zu drängen. Und DMA schaut ein bisschen regulierend, greift ein bisschen ein, dass sich das eben nicht durchzieht. Die größte Debatte, die ich dazu mitbekommen habe in letzter Zeit, war diese Apple Intelligence, Apple AI, die jetzt gekommen ist. Die ist ja sehr spät nach Europa gekommen, weil eben der DMA gewisse Dinge vorgeschrieben hat mit, wenn du ein Produkt setzt, dass auch alternative Anbieter die Möglichkeiten bekommen müssen, dass sie da auch in diesen Markt reinkommen. Nicht, dass du deinen vorhandenen Markt machst über eine andere Situation, also zum Beispiel Geräte oder Software oder Betriebssysteme, dazu missbrauchen kannst, deine Produkte noch weiter zu pushen.
Okay, aber im Sinne von, wenn es jetzt um digitale Medien und Social Media geht, was interessiert mich das jetzt?
Also Social Media bei DMA direkt würde ich zum Beispiel sagen, dass wenn ein Unternehmen wie Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, im VR-Bereich, die Oculus-Geschichten, denen all denen das gehört. So, dass der DMA schaut, dass deine Daten, die sie über Facebook gesammelt haben, nicht bei Werbezwecken für WhatsApp verwendet können oder bei Instagram verwendet können.
Das heißt, wirklich?
Dass sie diese Marktmacht, die sie haben, nicht missbrauchen dürfen. So, da gibt es jetzt in der USA zum Beispiel einen prominenten Gerichtsfall, da hat die FTC gegen Facebook oder gegen Meta geklagt, weil eigentlich Meta und dann gibt es ja die ganzen Unternehmen dazu, dass sie eine zu starke Marktmacht haben, dass sie monopolartige Situation haben, dass sie zum Beispiel Kommunikation, Social Media schon so vereinnahmt haben, dass eine Konkurrenz nur noch schwer dagegen agieren kann. Ist ja auch okay, wenn jemand super erfolgreich ist mit seinem Geschäft, nur wenn du dann schon so grob bist und kleine aufkaufst, damit sie nicht zur Konkurrenz werden können, hast du ein bisschen ein Problem am Markt. Und der DMA schaut da ein bisschen drauf, dass gewisse Unternehmen, die Gatekeeper sind, also der Begriff wirklich, der heißt sogar Gatekeeper, dass die ihre Marktmacht nicht missbrauchen dürfen. Also das ist eher in so eine andere Richtung als der DSA,
aber weißt du, warum ich mir Notizen mit Social Media dazu gemacht habe, was der Connect, den ich gestern hatte, war. Gut, wir sagen jetzt, Instagram, TikTok, ihr seid super groß, ist ja in Ordnung, ihr habt euch diesen Erfolg irgendwie erarbeitet. Aber schaut bitte, dass ihr das nicht nutzt, um weitere, also Instagram, schau bitte, dass du nicht dadurch jetzt WhatsApp irgendwie stärker machst.
Ja.
Und durch WhatsApp nicht Instagram, whatever. Wenn es um klassische Medien geht, dann sagen wir möchten eine Medienvielfalt fördern. Wir möchten schauen, dass verschiedene Meinungen, verschiedene Inhalte repräsentiert werden. Deswegen haben wir Medienförderungen und wir schauen, dass es regionale Medien gibt, dass es in, ich glaube in Bezirken sogar und Bundesländern, wenn es gibt. Wir schauen, dass wir versuchen, dass es nicht nur eine Tageszeitung in Österreich gibt, sondern umso mehr, umso besser, würde zumindest das Gesetz sagen, weil umso mehr verschiedene Meinungen, umso besser können wir uns eine eigene Meinung bilden und, und. Und ich finde, das gehört eigentlich gleichgezogen mit Social Media.
Gibt's schon, teilweise muss man sagen. Aber das Ding ist halt, dass größere Plattformen oder jene, die halt mehr Mittel haben, eher Produkte durchsetzen können. Mhm. Weil wie viel Social Media Klone von großen Unternehmen gab es, die sich am Ende nicht durchgesetzt haben.
Mhm.
Und das kann man jetzt eben nicht einfach im freien Lauf lassen. Das heißt, wenn jetzt TikTok morgen auf die Idee kommt, sie bringen irgendeine Funktion oder ein weiteres Produkt raus, was mit diesem Mutterkonzern TikTok zusammenhängt. Wie stark dürfen sie das pushen? Wie stark dürfen sie auf die Daten zurückgreifen, die sie über TikTok gewonnen haben, um ihr nächstes Produkt dir aufs Auge zu drücken?
Mhm.
Und da geht der DMA, kommt der DMA ins Spiel, dass da gewisse Regeln gelten, dass sie auch quasi anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, auch bestehen zu können.
Mhm.
Und ich finde, man muss den DMA und den DSA so ein bisschen im Zusammenspiel sehen.
Mhm.
Das sind so zwei Bausteine, zwei wichtige Bausteine, die da sind. Und muss sagen, es wird schon recht gut genutzt auch.
Mhm.
Der DMA gibt schon einige Dinge. Und vielleicht auch so ein Sidestep, so eine digitale Unabhängigkeit, da greift der DMA wenig ein, aber das ist zum Beispiel ein Thema, was ich für die nächsten Jahre für Europa und für Österreich für sicherheitspolitisch für sehr wichtig erachte.
Ich denke mir, okay, verstanden,
ja.
Cool, danke für die Erklärung. Ich würde auch den DMA jetzt abkürzen, weil das andere war auch interessanter und der Zusammenspiel passt und ich möchte noch über ein weiteres Thema mit dir sprechen. Aber das, der Connex, den ich da im Kopf hatte, der halt falsch war, ist der mit der Medienvielfalt und auch der mit dem, dass wir sagen, es gibt gewisse Inhalte, ich glaube, sie zählen zu mehr rhetorischen Gütern. Das heißt, dass wir entscheiden uns für gewisse Inhalte, die zu Kunst, Kultur, Sport, die gefördert gehören, die vielleicht vom Markt nicht automatisch nachgefragt werden. Also gewisse Strukturen werden, finde ich, nicht durch eine unsichtbare Hand am Markt gelenkt. Gewisse Strukturen, die gesellschaftlich wünschenswert sind, müssen wir reglementieren. Sei es Mietpreise zum Beispiel. Ne? Es gibt sowas. Weil das Mieten zu teuer sind, glaube ich, da sind wir uns einig, dass egal, was wir wählen und dass wir uns wünschen, dass die reglementiert werden, damit Wohnen leistbar ist, sind wir uns auch mal einig. Egal, durch welche Mittel.
Ja.
Und dass wir uns dann einig sind, hey, die Inhalte, die wir konsumieren und die verbreitet werden, die sollen möglichst breit gefächert sein, möglichst aus verschiedenen Perspektiven, möglichst nicht konzentriert.
Ist ja auch Meinungsfreiheit.
Ist Meinungsfreiheit, aber ist auch Medienvielfalt. Dementsprechend haben wir eine Medienfreiheit und dementsprechend haben wir Gesetze. Und dass die mittlerweile angeglichen gehören mit Social Media, weil sie denselben Kanal benutzen, das Internet teilweise, und die einen haben eine größere Marktmacht und bestimmen, inwiefern die anderen überhaupt gehört, gesehen und verbreitet werden können, da denke ich mir, da fehlt es an Initiativen. Da müssen wir mehr machen. Dass im Endeffekt die regionalen Zeitungen, die österreichischen Unternehmen, die versuchen, einen Journalismus zu betreiben und redaktionelle Inhalte auch nach einem Kodex zu verbreiten und gesellschaftlich einen Mehrwert zu leisten, dass die nicht einen Nachteil ziehen zwischen den Tech-Giants, die einfach nur Kohle machen wollen und sonst gar kein Interesse haben.
Mhm. Nein, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest, dass man quasi das Lokale mehr pusht und dafür das andere ein bisschen runtersetzt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen so eine Marktdynamik.
Kompatibilität halt fördert.
Da gibt es auch genug Förderungen, um Medien digitaler zu gestalten. Das Ding ist nur, wie ist die Marktdynamik dahinter? Und ich finde zum Beispiel die ZipTok, die ist zum Beispiel auf TikTok OF mit Zip, finde ich zum Beispiel sehr super. Man kann sich jetzt darüber aufregen und sagen, hey, wir halten uns fern von TikTok oder Social Media und machen seriöse Politik, seriöse Medien. Ich glaube, das ist der falsche Weg.
Mhm.
Wenn junge Menschen dort sind,
ist
es ja auch verdammt wichtig, dass das Korrektiv dazu auf diesen Plattformen ist.
Mhm.
Aber das Korrektiv muss auch sichtbar sein und nicht durch den Algorithmus runtergedrückt wird. Also das ist ein bisschen das Problem. Wir können alle super, also, und ich finde ja, dass der DSA auch dazu nutzt, um Meinungsfreiheit zu schützen, weil verschiedene politische Meinungen, verschiedene politische Richtungen sollen gleichmäßig die Möglichkeiten bekommen, sichtbar zu sein.
Genau.
So. Und zum Teil ist es gut abgedeckt, Aber ich wäre schon sehr stark dafür, dass man diese Plattformen auch bespielt.
Ja.
Dass das eben auch gesehen wird.
Ja. Ich drehe das Mikro noch ein bisschen zu dir.
Bitte.
Aber der Ton läuft eh gut. Gut. Ich werde mir zu diesem Thema noch ein paar Sachen überlegen und dann treffen wir uns nochmal und
quatschen. Gerne, kannst du mich jederzeit einladen.
Ich bin schon mal froh, dass es gewisse Initiativen gibt. Da habe ich jetzt kein Feedback mehr. Ist in Ordnung. Bitte mach Druck und sag mir, wenn ich oder den Bürgern und Bürgerinnen, Bitte. Wie wir machen können. Aber ich bin froh, dass du da aktiv bist und was tust. Worüber ich mit dir noch quatschen wollte. Du hast es nämlich vorher schon kurz angestriffen, das Thema. Dass es ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir so weit kommen würden, dass wir jemanden was verbieten müssten, dass wir sagen müssten, okay, unter 16 gibt's gewisse Plattformen nicht mehr oder gibt's teilweise oder wie auch immer ein Verbot ausschaut, dann hat das ja damit zu tun, dass die Menschen, denen wir etwas verbieten, sagen wir möchten unsere Kinder schützen, dann müssen wir unsere Kinder ja aber auch erkennen. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir sagen, niemand unter 12, sage ich mal, darf Social Media konsumieren, dann müssen wir ja eigentlich auch alle Geräte tracken und checken, wer ist denn dahinter, damit wir wissen, da ist jemand, der oder die 12 ist, und dass wir es verbieten können. Mittlerweile habe ich oft das Gefühl, dass solche Maßnahmen, die eine Identität festmachen im Internet, und vor 10 Jahren, der Mohit vor 10 Jahren hat gesagt, halt die Fresse, niemals. Aber der Mohit jetzt denkt sich, ich denke mir jetzt manchmal, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm.
Schau, ich ertappe mich selber auch immer wieder dabei. Man muss halt schon die technische Machbarkeit auch von Dingen sehen. So, ich sehe zum Beispiel die Situation, sagen wir mal, Social Media Plattform, irgendwas oder irgendeine App, erst ab 16. So. Wie möchte ich das kontrollieren? Und da muss man halt wirklich ganz genau drauf schauen, wie man diese Mechanismen aufbaut, dass die eine gute Sache, die man machen möchte, nicht dazu führt, dass viele schlimme Dinge passieren. Mhm. So, und oft ist es so, dass man da wirklich sehr sensibel arbeiten muss, dass das möglich ist. Und ich hätte zum Beispiel ein Riesenproblem damit, wenn wir jetzt Altersverifikationen einführen für Social-Media-Plattformen, die dann aber so ausschauen, dass man sich ausweisen muss gegenüber dem Social-Media-Unternehmen mit seinem Ausweis, damit er das bestätigen kann. Mhm. Das wäre komplett crazy, wenn wir jetzt dann alle Nutzerinnen und Nutzer dazu auffordern müssen, dass sie ihre persönlichen Daten den Plattformen schicken müssen, damit die bestätigt werden, ob sie alt genug sind. Ich glaube,
das ist nicht okay, wenn wir sagen,
das wäre nicht okay.
Nein, nicht gegenüber einem Unternehmen. Ich sage nicht gegenüber einem privaten Unternehmen. Ich will mich nicht vom Markt
ausweisen. Die sammeln schon genug Daten.
Genau, die wissen genug.
Extra noch mal was drauflegen.
Die wissen ja eigentlich alles. Aber ich meine jetzt eher vom Staat. Dass der Staat sagt, es gibt eine Barriere. Ich habe letztens
etwas. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, weiß ich nicht. Es wäre eine, also da gibt es von bis Lösungen. Man muss sich halt anschauen, welche dieser Lösungsansätze sinnvolle sind. Mhm. Ganz banal. Stell dir vor, irgendeine App kostet 1 Cent in deinem App Store. Mhm. Um das runterladen zu können, müsstest du eine Kreditkarte hinterlegt haben, damit du es überhaupt runterladen kannst. So, da bräuchtest du vielleicht einen Erziehungsberechtigten, der die Kreditkarte hinterlegt. Ja. Allein wenn eine App 1 Cent kosten würde, wäre das ja schon eine massive Barriere für viele junge Menschen, das konsumieren zu. Das ist jetzt nur eine Fantasie von mir, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten und auch bestehende Systeme, mit denen man Verifikationen durchführen kann, ohne dass sie zu einem Datenschutzproblem werden, weil auf Daten müssen wir schon mittlerweile sehr gut achten. Wir sind jetzt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, die mit Daten gefüttert wird. Und je mehr wir unsere Daten schützen, desto eher ist es, glaube ich, besser für uns auch als Gesellschaft.
Macht Sinn. Okay. Touché. Ich dachte, ich werde da mehr mit dir darüber diskutieren können. Aber da habe ich wieder was, worüber ich mehr nachdenken kann. Dass man ja, das eben oft vertappe ich mich selber dabei an das Menschliche, dass man Dinge so schwarz-weiß sieht. Aber du sagst, es gibt da eine Zwischenlösung, wie man das reglementieren kann, wie man Zugriffe vielleicht zumindest einschränken kann, wenn nicht komplett beschränken.
Ja.
Und dabei aber nicht unbedingt ein Datenschutzproblem verursacht.
Oder halt, dass man in jenen Unternehmen, die eigentlich da sind, um Daten zu sammeln, noch mehr Daten zu geben. Also um ein Problem zu lösen, mache ich jetzt ein anderes Problem auf. Schlechte Idee. Es gibt technische Verifikationssysteme, die da sind, die funktionieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann. Müssen wir uns halt anschauen, welche sinnvoll ist. Aber wenn wir das machen, ja nicht, dass es am Ende dabei rauskommt, dass die Plattformen noch mehr Daten bekommen.
Ja, nein, das auf keinen Fall. Das
aber oft ist politisch die einfachste Lösung.
So, ja, das deswegen ist wahrscheinlich die mir eingefallen ist, weil es so simpel ist. Aber jetzt mache ich einen super Übergang. Ja. Sehr weit hergeholt, aber hergeholt, sagt ein Freund von mir immer. Liebe Grüße an Flo an der Stelle. Wie siehst du das dann, wenn wir jetzt vom digitalen und Social-Media-Raum weggehen, im Real-Life?
Ja.
Weil da war auch ein sehr plumper Gedanke von mir, wenn jetzt draußen irgendwo etwas Kriminelles passiert, wenn da eine Überwachungskamera ist, die jemanden erwischt, der mich beklaut hat, der mich verprügelt hat oder irgendwas Schlimmes gemacht hat, dann bin ich ja froh darüber.
Wenn es zur Aufklärung dient, bist du vielleicht froh darüber.
Gleichzeitig mache ich mir aber eh, so wie du auch sagst, Sorgen darüber, dass ich überall überwacht werden könnte.
Ja.
Da gibt es ja auch jetzt etwas, was uns aktuell alle betrifft, was, glaube ich, in den nächsten Wochen, wie du mir im Vorfeld erzählt hast.
Also dein Beruf ist einmal jetzt da oder es hat seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Gab es einen Standard? Ich glaube, du meinst die...
Wir kommen zum Punkt Bundestrojaner.
Ah, Bundestrojaner, dort sind wir, okay. Ich dachte, du bist bei der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, aber gut.
Nein, ich bin beim Punkt Bundestrojaner.
Genau, Bundestrojaner, mein Lieblingsthema.
Das ist ein Lieblingsthema.
Das ist mein Lieblingsthema.
Der Bundestrojaner ist doch, der ist... Noch nicht aktiv.
Der ist noch nicht aktiv.
Aber da ist jetzt gerade ein Entwurf
da,
der eventuell bald durchgesetzt wird.
Genau.
Und der Bundestrojaner könnte dazu führen, und vielleicht habe ich da jetzt etwas verwechselt, vielleicht warst du mit der verkehrsberuhigten Überwachung am richtigen...
Nein, schauen wir mal. Aber wir reden über den Bundestrojaner. Was?
Ich dachte, dass beim Bundestrojaner darum geht, dass ich einerseits online überwacht werden kann, überall erkannt werden kann und überall überprüft werden kann, was für Nachrichten ich selbst mit meiner Frau... austausche, selbst Apps, die dazu dienen, Dinge zu sichern, wären vom Bundestrojaner nicht gesichert. Der Bundestrojaner kann überall eingreifen, so hätte ich das verstanden.
Ja.
Und ich dachte, dass zu dieser Initiative auch gehört, dass wir in der Stadt, in der Öffentlichkeit überwacht werden, genauso wie am Smartphone selber, und getrackt werden. Beides, um Kriminalität, also irgendwelche kriminellen Aktivitäten einzudämmen, um zu schauen, dass ich ja nicht irgendwas mache, was irgendwem wehtut oder irgendwas gesetzlich
ist. Ich ordne das einmal kurz ein. Also Bundestrojaner ist ein Thema, was in Österreich seit 9 Jahren diskutiert wird und da geht es um quasi, dass der Staat, um gegen Terroristen vorgehen zu können, möchte der Staat die Möglichkeit bekommen, nach richterlichem Beschluss auf die Smartphones zuzugreifen. So, und das...
Ah, bei Bundestrojaner geht es nur... Ah ja, Trojaner.
Genau, Trojaner. Das heißt, dass der Staat
digitale Geräte
unbemerkt auf das Gerät kommt und dann die Nachrichten tracken kann, vielleicht Fotos tracken kann. Aber sobald man es wird sehr oft mit einer Spyware gemacht.
Mhm.
Da gibt es viele Anbieter, die ein bisschen schädlich unterwegs sind, aber diese Anbieter, die sind da. So, die Polizei möchte die Möglichkeit bekommen, mit einer Spyware auf das Gerät zuzugreifen, um dort Nachrichten mitzulesen.
Mhm.
So, das ist der Bundestrojaner. Der ist jetzt in Begutachtung. In Österreich ist es so, dass man Gesetze in Begutachtung schicken kann. Dann bekommt die Zivilgesellschaft oder Stakeholder die Möglichkeit, Kommentare dazu abzugeben. So, jetzt sind wir genau in der Phase, wo man über den Bundestrojaner eben so diese Kommentare abgeben kann. Da meldet sich die, weiß nicht, zuletzt waren das beim letzten Entwurf, im Sommer waren das zum Beispiel Unis, Rechtsanwaltskammer etc., die sich dazu gemeldet haben.
Mhm.
Genau in der Phase sind wir. Das Problem bei dem Bundestrojaner ist, so sehr sich das auch super anhört, wo man sagt, hey, ist doch leimend, ein Terrorist wird überwacht, warum nicht? So, hört sich ja ganz gut an.
So, bevor er irgendwas macht, gleich in Hilfe. Ne?
So,
oder irgendwelche homophoben Menschen, die rausgehen und Menschen verprügeln, die nicht heterosexuell
so,
sind. Passiert ja auch.
Wäre aber in dem Fall jetzt zum Beispiel...
Die könnte man auch überwachen.
Nicht abgedeckt, aber könnte man. Also die theoretische Möglichkeit würde bestehen, wenn der Staat eine Spyware einsetzen darf, dass sie das auch überwachen können.
Mhm.
Der Unterschied ist, wenn zum Beispiel bei dir aus einem Fehler heraus eine Hausdurchsuchung passiert, bekommst du das ja mit. Du kannst Rechtsmittel dagegen einsetzen und sagen, ja, die Polizei ist bei mir eingebrochen, weil sie dachten, ich bin ein Terrorist.
Ja.
Das ist aber nicht gewesen. Du kannst Rechtsmittel dagegen einsetzen, du kannst dich dagegen wehren. Wenn jetzt aber der Staat fälschlicherweise auf deinem Handy eine Spyware installiert, dich überwacht, bekommst du es nicht mit. Du kannst doch keine Rechtsmittel dagegen einsetzen. So. Das ist jetzt mal so best use case, ist es aus Versehen passiert, dass sie Menschen überwacht haben, die sie nicht überwachen sollten, nämlich die keine Terroristinnen und Terroristen sind. Brauchen wir gar nicht gendern, Terroristen. In vielen europäischen Staaten in den vergangenen Jahren haben wir unzählige Skandale gehabt, wo diese Staaten grundsätzlich die Möglichkeit hatten, so etwas zu nutzen. In Italien, in Polen, in Dänemark, wo der Staat das missbraucht hat. Da wurden am Ende...
Würdest du sagen, meistens?
Nein, meistens. Also wenn eine Spyware von einem Staat eingesetzt werden darf, ist die Frage nicht, ob es zu einem Skandal kommt, sondern wann es zu einem Skandal kommt. In Polen hat man zum Beispiel die Opposition damit überwacht.
Mhm.
Journalistinnen und Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen damit mit überwacht. Aber eigentlich ist dieses Gesetz oder die Möglichkeit geschaffen worden, um Gefährder zu überwachen. Und wenn man dem Staat quasi diesen Schlüssel in die Hand gibt, muss man sich die Frage dann stellen, Welche Einschränkungen setzt man noch dazu? Und soll das der Staat überhaupt können? Weil es gibt ja auch andere Methoden, wie ich einen Gefährder überwachen kann. So, und das ist
aber,
der Punkt.
Das heißt einmal, dass uns die Erfahrung zeigt, dass solche Spyware, die der Bundestrojaner nun mal ist, in der Regel eher Journalisten als Terroristen überwacht, eher zu politischen Missbrauchszwecken genutzt wird, als zu gesellschaftlich notwendigen Themen.
Die Tür ist offen. So, weil das ja sehr oft im nachrichtendienstlichen Bereich passiert mit Geheimdiensten. In Österreich haben wir keine Geheimdienste, wir haben Nachrichtendienste, aber oft ist es so, dass da auch die parlamentarische Kontrolle darüber sehr schwer ist. Und ich würde fast meinen, dass die Menschen, die jetzt daran arbeiten oder das verlangen, wenn der Innenminister sagt, er möchte jetzt, weiß ich nicht, Gefährder damit überwachen, glaube ich ihm das schon.
Mhm.
Es gibt aber auch Möglichkeiten, Gefährder zu überwachen, ohne diese Tür zu öffnen, dass der Staat eine Spyware nutzt.
Mhm.
Und das ist halt so eine Grenze, die wir vielleicht nicht überschreiten sollten, weil der Weg von da zurück ist sehr schwer. Diese Skandale, die wir in Europa hatten, sind noch in der Aufarbeitung vielerorts. Also sind die Skandale passiert und man versucht gerade irgendwie, dieses zusammenzustückeln, was da passiert ist, wer dafür verantwortlich ist, wie es überhaupt zu diesem Missbrauch gekommen ist. Überall gab es Safeguards. In Polen hat es zum Beispiel richterliche Beschlüsse benötigt. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ich will dich überwachen, weil du eventuell Gefährder sein musst, dann gibt es richterlichen Beschluss dazu. Das heißt, wenn ein Richter drüber schaut, kann man ja davon ausgehen, dass es passt. Trotz diesen Safeguards, ist es zu diesen wirklich sehr weiten Missbrauchsfällen gekommen. Und ich möchte für Österreich nicht haben, dass wir uns dann in 5-6 Jahren mit diesen Skandalen auseinandersetzen müssen, weil der Weg davon weg ist sehr schwierig. Und in Deutschland zum Beispiel haben sie den Bundestrojaner schon sehr lange im Einsatz. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie oft das eingesetzt wird, muss man einfach die Frage in den Raum stellen, macht es Sinn, diese Tür aufzumachen für den Effekt?
Aber was wäre die Alternative? Was wäre der Vorschlag?
So, wenn ich zum Beispiel weiß, in Österreich habe ich Hausnummer 300 Gefährder, von denen ich ausgehe, von denen ich gesichert weiß, die könnten irgendwann mal vielleicht einen Anschlag machen oder sind so weit schon abgespaced in ihrer Radikalität, dass sie jetzt ein Problem werden könnten, gäbe es ja verschiedenste Möglichkeiten, die der Staat heute schon hat, diese Personen zu überwachen. Wenn es dort Modernisierungen braucht, Mittel braucht, wie sie das besser machen können, kein Thema. Aber jetzt wäre es einmal wichtig, die Befugnisse zu nutzen, die da sind, bevor man neue Befugnisse...
Bevor man 80 Millionen andere Menschen überwacht, ohne irgendwie einen Untergrund
zu sehen. Oder die Möglichkeit schafft, sie überwachen zu können. Schau, der letzte Fall in
Kärnten... Es ist die Möglichkeit, das muss man differenzieren.
Das ist die Möglichkeit.
Man überwacht ja nicht alle... Hier geht es darum, wenn man die Möglichkeit schafft,
genau, kann es zu
Missbrauchsgefahr
sehr hoch. Mhm. Nehmen wir mal den Attentäter von Kärnten, war vor kurzem. Man hätte hätte der Trojaner gar nichts gebracht. Weil du musst ja, um eine Person überwachen zu können, musst du ja wissen eigentlich, dass diese Person der Gefährder ist. Mhm. Nur wenn die sich in 4 Monaten radikalisiert, ist ja noch gar nicht am Schirm von den Strafverfolgungsbehörden. Und da bringt sich der Trojaner jetzt zum Beispiel nichts.
Mhm.
So, und in sehr vielen Situationen in der Vergangenheit hätte es vermutlich nicht geholfen.
Mhm.
Aber jetzt mein Gedanke ist, und darüber würde ich ja super gerne mit vielen Leuten diskutieren und wir versuchen auch diese Debatte anzuzetteln, ist, möchte man dem Staat oder den Behörden die Möglichkeit geben, eine Spyware zu nutzen, die Sicherheitslücken ausnutzt, um Geräte zu infizieren, damit man Sachen mitlesen kann oder voll Zugriff aufs Gerät bekommt, um vielleicht, also der Innenminister hat zum Beispiel gesagt, er möchte es maximal 35 bis 50 Mal im Jahr nutzen und wenn es mehr als 35 Mal genutzt wird, wird es im Parlament quasi in einem Unterausschuss veröffentlicht, dass sie es nutzen.
Mhm.
Man hat aber keine Kontrolle darüber.
Mhm.
Und das ist echt ein bisschen so eine schwierige Situation. Ich finde, dass die Befugnisse, die wir heute schon haben, mal ausgeschöpft werden sollten, um Gefährder zu überwachen. Und da finde ich zum Beispiel... ist das ein bisschen so eine schwierige Situation. Wirklich, in Österreich hat man versucht, das 2017 umzusetzen. Sebastian Kurz mit HC Strache haben das versucht umzusetzen, haben das quasi schon auf den Weg gebracht und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, hey, es geht nicht.
Mhm.
So, that's too much.
Mhm.
Natürlich in einer langen Begründung mit vielen, vielen Punkten, warum das so ist. Und seitdem versucht man das immer wieder und immer wieder umzusetzen. Und jetzt haben wir wieder...
Das wäre gleichzusetzen wie zu einer früheren Zeit, wo schon einmal alle Telefonverbindungen überwacht wurden.
Zum Beispiel. Das Problem ist ja, dass du heute, wenn wir jetzt telefonieren und wir machen das über Signal oder WhatsApp, kann niemand mithören, weil das Gespräch ist verschlüsselt. Früher war es technisch schon ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt ganz normal telefoniert hätten, das zu überwachen.
Ja.
Ich verstehe schon, dass Strafverfolgungsbehörden ein Interesse daran haben, dass sie die Möglichkeit bekommen, hier einzugreifen. Die Frage ist halt nur, sind die Mittel, die man jetzt schon hat, ausgeschöpft, dass man hier hingreifen möchte? Und abgesehen davon ist einfach das Missbrauchsrisiko ein sehr großes. Und die Skandale der letzten Jahre, teilweise Monate in Europa, in Rechtsstaaten, also von diktatorischen Ländern rede ich gar nicht, weil die nutzen so eine Software.
Die machen nur das.
Die überwachen ihre Bevölkerung oder Oppositionelle.
Mhm.
Aber dort hinterfrage ich gar nicht, weil die haben kein Rechtssystem, wo es Safeguards gibt, wo man sagt, okay, der Diktator X hält sich an eigene Regeln, damit der Mensch nicht überwacht. Das ist denen ja komplett wurscht. Mir geht es darum zu sagen, auch in europäischen Ländern, wo wir Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte haben, ist es fast immer zu einem Missbrauch gekommen. Und Österreich ist jetzt nicht bekannt dafür, viele Skandale auszulassen. Das lasse ich jetzt einfach so mal im Raum stehen. Wichtig ist, ich versuche soweit mit Stakeholderinnen und auch Menschen aus der Zivilgesellschaft hier Aufklärung vorzubringen, dass wir hier eine Debatte führen können, wirklich eine Debatte auch über Grundrechte führen können. Und ganz ehrlich, ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn wir der Polizei Mittel einsparen, finanzielle Mittel einsparen, und du kannst vielleicht mal einen Polizisten zum Podcast einladen, der soll mal über die Überstundensituation mit dir reden oder die Bezahlungssituation reden. Bei den Bereichen, bei der Polizei.
Ich hatte zwei Polizistinnen schon da, aber mit einer habe ich sehr, sehr, sehr viel über ihre Tätigkeit als Polizistin vor allem gesprochen, und da war das wirklich Thema. Ich wollte mit dir darüber sprechen, wie schwierig es als Frau ist.
Ja.
Und es ging aber von ihr auch sehr viel darauf hinaus, wie schwierig es generell ist.
Genau, und so da viele, sparen wir, also wir sparen bei der Polizeiarbeit ein. Dort müssten wir die Mittel viel, viel erhöhen. Da würden wir den Effekt relativ schnell auch spüren. Aber dann fangen wir an, irgendeine Diskussion mit Spyware, wo die Sicherheitslücken ausnutzen muss, um Geräte zu infizieren. Sehr hohe Fehlerquote. Funktioniert es überhaupt? In Deutschland gab es sogar eine Situation, kann ich dir den Link nachschicken, damit du es durchliest. Da hat man politisch darüber diskutiert, ob man der Polizei die Möglichkeit geben soll, dass sie in Häuser einbrechen, unbemerkt, damit sie Software auf die Handys spielen können, weil sie es nicht geschafft haben, die Handys so zu infizieren von der Ferne. So. Und das ist halt dann einfach, also ich finde es einfach die Gesamtsituation schwierig. Wenn man Überwachungsmöglichkeiten, ich verstehe schon, dass der Staat und die Behörden ein Anliegen haben, zu überwachen, aber es gibt Mittel dazu. Es gibt Kontrollfunktionen dazu, und beim Einsatz von einer Spyware wird das alles sehr schnell sehr schwierig. Ich finde es wichtig, dass wir die Debatte führen.
Aber wahrscheinlich sollten wir eher mal drüber sprechen, wie erkennen wir denn Gefährder? Dann können wir drüber reden, wie überprüfen wir die?
Wir wissen ja schon, in Österreich gibt es ja, wir haben ja, unsere Behörden arbeiten ja gut. Ich habe ja grundsätzlich ein hohes Vertrauen in unsere Behörden. Das heißt, die Polizei, die Nachrichtendienste, muss ich sagen, das hatten ihre Schwierigkeiten in der Vergangenheit. Ich meine, unser letzter Nachrichtendienst wurde von Herbert Kickl zerschossen und zerstört. Und jetzt wurde quasi ein neuer aufgebaut. Die sind gerade dabei, sich auch irgendwie neu aufzustellen. Und grundsätzlich habe ich schon ein Vertrauen, dass die gut und sauber arbeiten. Die Frage ist einfach nur, möchte ich dem Staat die Möglichkeiten geben, Sicherheitslücken auszunutzen, die digitale Sicherheit von uns allen gefährden, mit Spyware, mit vielleicht Anbietern, die ein bisschen so shady sind, zusammenzuarbeiten, mit einer Situation, die schwer nachvollziehbar ist und die auch schwer kontrollierbar ist. Und da ist halt das Ding, wie stark sind die Kontrollinstanzen, aber grundsätzlich ist das so eine Grenzüberschreitung, bei der man wirklich demokratisch gut darüber diskutieren sollte, ob man diesen Weg geht oder nicht geht. Und ich bin der Meinung, dass man diesen Weg nicht gehen sollte, dass man vielleicht jene Dinge verstärkt einsetzt, die man schon hat, bevor man diesen Schritt geht. Weil sobald dieser Schritt gegangen ist, ist der Weg zurück sehr schwierig. Aber ich muss sagen, dass wir in Österreich diese Debatte schon, also ich glaube mittlerweile schon seit 9 Jahren führen.
Aber das ist, im Endeffekt muss man sich damit, glaube ich, besser auseinandersetzen. Ich habe dir auch im Vorfeld erzählt, dass mein Sohn einen spannenden Punkt angestoßen hat, als ich mit ihm über so Macherpersönlichkeiten und Dubai gesprochen habe, die alle nach Dubai ziehen laut TikTok, und das ist dann alles so viel besser dort.
Wer kann jetzt Steuern zahlen oder irgendwas?
Ja, genau, was auch immer für Gründe. Aber er hat dann zu mir gesagt so, naja, es ist halt immer die Frage oder die Diskussion, die wir führen, ist zwischen Sicherheit und Freiheit. Was ist mir wichtiger? Und dadurch, dass ich mich nicht damit so auseinandergesetzt habe und mir nicht so Gedanken gemacht habe, so wie du es mir gerade erklärt hast, habe ich nicht sagen können, na, du kannst dich für beides entscheiden. Und lass uns mal überlegen, wie weit kommen wir, wenn wir uns für beides entscheiden, bevor wir sagen, für die Sicherheit geben wir einen Teil der Freiheit auf. Vielleicht können wir zuerst noch schauen, wie schaffen wir mehr Sicherheit, ohne die Freiheit einzuschränken.
Genau.
Das ist ja der Weg, den du gerade vorstellst.
So ein Beispiel für dich, und das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr lange schon auseinandersetze. Auf europäischer Ebene gibt es den Vorstoß, eine Chat-Kontrolle einzuführen. Der Grundgedanke dahinter ist, die Kommission möchte gegen Kindesmissbrauchsfälle vorgehen.
Mhm.
So. Sehr wichtiges Thema.
Mhm.
Sollte man angehen und irgendwie sollte man da auch zu einer Lösung kommen. So. Das, was vorgeschlagen wird, ist, dass jegliche Kommunikation gescannt wird, ob es hier Kindesmissbrauchsmaterial vorhanden ist oder nicht, um dann vielleicht das an Behörden weiterzuleiten, damit es zur Strafverfolgung kommt. Das Problem ist hierbei, es fängt mit einem wichtigen Thema an,
ja,
gegen Kindesmissbrauch,
ja,
aber sobald das Tool da ist,
ja,
wird das weitergezogen werden.
Mhm.
Und hier geht es dann um die digitale Sicherheit von der gesamteuropäischen Situation, wo man dann quasi eine Massenüberwachung einführt,
mhm,
um bei einem wichtigen Thema voranzukommen. Nur dabei wird es nicht bleiben.
Mhm.
Und Österreich war eines der einzigen Länder oder die ersten Länder, die in Europa sich gegen dieses Vorhaben eingesetzt haben.
Mhm.
Mit Deutschland und ein paar andere Länder noch dabei, aber die so unterschiedliche Positionen vertreten haben. Im Grunde gesehen haben wir das jetzt einige Jahre blockieren können. Nicht, weil wir gegen Kinderschutz sind, aber ist es das Mittel, das ich einsetzen möchte, um Kinder zu schützen? Wenn sogar Kinderrechtsorganisationen gesagt haben, hey, das ist komplett crazy, was ihr da vorhabt, niemand verlangt danach.
Mhm.
Und dann habe ich versucht, und ich finde das wirklich cool, dass das, also in Frankreich war das, glaube ich, wo die Polizei zum Beispiel sich in Fortnite bewegt hat. Das heißt, dass die Kinder die Möglichkeit hatten, in Fortnite gab es einen Charakter, mit dem konntest du dich auseinandersetzen. Wenn du zum Beispiel sagen wolltest, hey, ich habe ein Problem zu Hause,
mhm,
ich habe mit Gewalt zu tun oder irgendwas anderes, dass ich eine Ansprechperson habe, wie kommt ein Kind zur Polizei?
Mhm.
Kann es ja gar nicht.
Mhm.
So, jetzt kann ich aber anfangen, jede Kommunikation zu tracken, ob ich vielleicht bei dieser hohen Fehlerquote genau diesen Fall finde und den lösen kann oder ich schaffe alternative Möglichkeiten, die lebensnah sind.
Mhm.
Und ich fand das wirklich spannend und ich glaube, mittlerweile ist es eingestellt. Ich weiß nicht mehr, ob es noch läuft.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, bevor man eben zu der Frage kommt, wie viel Freiheit gebe ich auf, um Sicherheit zu gewinnen.
Ja.
Und vielleicht nutzen wir die Möglichkeiten, die wir im Rahmen der Sicherheit noch haben, nicht ganz aus. Und man ist schnell beim Abbau der Freiheiten, bevor man die quasi die Befugnisse, die man jetzt schon hat, vielleicht hinterfragt oder die voll ausnutzt. Und das ist, da versuche ich immer eine Balance zu halten, weil ich möchte nicht naiv wirken.
Mhm.
Niemand möchte naiv wirken und sagen, ja, diese Probleme, natürlich gibt es die Probleme, aber löse ich die Probleme, indem ich vielleicht radikale Maßnahmen setze?
Mhm.
Oder ist es dann eine Gefahr für die Gesamtgesellschaft?
Ja, ich glaube auch, dass diese radikalen Maßnahmen sind einfach leicht, simpel, schneller mal, werden auch schnell verstanden, müssen nicht so erklärt, ja, werden. Und sind deswegen, dienen sie gut, um sich zu positionieren.
Aber helfen nicht.
Aber helfen nicht, so wie, ja, du es gerade erklärst. Das erinnert mich an, ich bin ja kein Politiker, deswegen erinnert es mich ans echte Leben, wo die Lösung nie schwarz-weiß ist, sondern immer irgendwo dazwischen liegt. Und das sollte man sich immer auch durchdenken. Wir haben jetzt schon von unserem Studio hier eine Mahnung bekommen, scheinbar, dass wir zu lange da sitzen. Wir haben auch lange gequatscht. Es gab zwar noch Themen, aber ich habe dir schon gesagt, ein paar Sachen nehme ich mir mit und werde ich mich informieren und freue mich, wenn du auf jeden Fall irgendwann wiederkommst und wir uns darüber unterhalten. Zülli, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich weiß, es war, glaube ich, das heaviest Thema, das wir jemals hatten. Das war, aber ihr könnt euch sicher sein, auch das gehört zu MoTalks. Das ist was, was mich sehr interessiert. Das ist wichtig. Es geht um unsere Jugend, es geht um unsere Gesellschaft. Und deshalb bin ich umso dankbarer, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Themen zu erklären und mir auch nicht böse warst wegen meiner plumpen Fragen manchmal. Ich bin für höhere Strafen. Bitte nimm das noch mit.
Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Danke für die Einladung. Man hat nicht immer die Möglichkeit, so lange und so detailliert über Themen zu reden. Oft bekommt man die Möglichkeit, irgendwie in drei Sätzen die Dinge zu erklären, die wir jetzt eine Stunde diskutiert haben.
Mhm.
Geht halt nicht.
Eineinhalb
Stunden. du darfst mich gerne zum Teil 2 einladen,
ja,
wo wir uns dann besser an die Zeit anhalten. Aber Themen gäbe es in der Digitalisierung, in der Netzpolitik genug.
Mhm.
Also wir sind gar nicht auf das Thema digitale Unabhängigkeit gekommen, die ich zum Beispiel sehr wichtig finde. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Öffentlichkeit einfach mehr Druck auch darüber erzeugen können.
Ja.
Dass die Menschen bewusst werden, die Handys, die wir jeden Tag nutzen, digitalen Endgeräte, die sind nicht vom Himmel gefallen. Es braucht Regeln dazu, egal was man mit denen macht. Und dass man sich auch ein bisschen politisch damit auseinandersetzen muss, was da passiert. Und genau das versuche ich als Netzpolitiker mit geringer Sicht und Reichweite umzusetzen. Aber das ist halt nicht nur bei den Grünen so, sondern im Parlament oder in den Parlamenten Europas sehr oft so, dass es nicht viel Sichtbarkeit dafür gibt, obwohl es jeden betrifft, ausnahmslos. Mhm.
Manchmal sind die Themen halt nicht so sexy, wie sie wichtig sind. Ja. Aber deshalb auch dann, Leute, wenn es euch interessiert, gerne Zorba, Z-O-R-B-A,
auf Instagram
folgen und den Podcast gerne dort, wo auch immer ihr ihn gerade hört, abonnieren. Ansonsten danke euch fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, Woche, was auch immer und Bussi.
Dankeschön.